Trekgäse. Der Star Trek Podcast.
Moin und herzlich willkommen zur 61. Episode Trekgasm. Heute besprechen wir die Folge 207 von Star Trek Picard, Monsters oder zu Deutsch Monster. Und mit dabei ist die liebe Britt-Marie.
Hallo zusammen.
Und unsere nicht ganz in Rot gekleidete Borg-Queen DL.
Hallo, Borg-Geräusche. Nee, ich habe heute tatsächlich schwarz an, wie fast immer.
Also ist ja auch Borg-appropriate sozusagen.
Eben, ja, eben, das reicht hier. Während ich in meiner Queen-Cell sitze, muss ich jetzt nicht im großen Hofstaat herumlaufen. Also diese Gros Parure, wie das früher hieß.
Ey, was hast du denn geguckt? Du hast ein bisschen altes Trek geguckt.
Ja, und zwar vorgestern, Karfreitag, habe ich dann mit der lieben Carmen, die ja auch schon mal hier in unserer Runde dabei war, haben wir also die aktuelle Picard-Folge geguckt. Und dann danach, weil es so schön passte, Relativity, Voyager und dann noch Where No One Has Gone Before, die TNG-Folge, weil da zwar sehr kurz Picards Mutter vorkommt und die Relativity-Folge wegen eines gewissen Lieutenant Duquesne. Und das halt so mal ein bisschen wieder in den Vordergrund zu kriegen für uns. Und sonst sehr viel Koch-YouTube mit so, vor allem so Kochtechniken und Backtechniken und so. Ich habe mich mit den Finessen von Pizzateig und Vorteigen und den verschiedenen Sorten von Vorteigen und ich habe erfolgreiches geschafft, ein sehr gutes Graubrot zu backen mit einer geilen Kruste. Also, yay.
Relativity, Britt, hast du auch geschaut, hast du geschrieben?
Mhm. Genau. Ich hatte nicht so wahnsinnig viel Zeit die Woche, ich habe aber ein bisschen Star Trek geschaut. Relativity war dabei, aus dem gleichen Grund. Ich habe mich an die Folge irgendwie gar nicht mehr erinnert, deswegen dachte ich, die musst du dir jetzt doch nochmal angucken. Und natürlich Trials and Tribulations wegen unserer Temporal Agency. Also eigentlich weiß ich ja, worum es da geht, aber ich dachte, vielleicht habe ich irgendwie noch das ein oder andere Detail, das ich vergessen habe. Also habe ich mir das nochmal angeguckt. Und außerdem ist es eine meiner Lieblingsfolgen, die kann man eigentlich immer wieder schauen. Und In the Pale Moonlight habe ich dann einfach noch draufgesetzt. Es hatte gar nichts mit irgendeiner von unseren Folgen zu tun oder von unseren Besprechungen. Das war einfach nur, weil ich die Folge geil finde und sie jetzt 24 Jahre Geburtstag hatte. Und die tauchte überall, also 24 ist ja eigentlich gar nichts Rundes, aber das tauchte überall bei mir in meiner Timeline auf von wegen, oh, In the Pale Moonlight, 24 Jahre, yeah, hurra und so. Und ich so, ach, weißt du was, die kannst du auch mal wieder gucken. Das ist sogar vielleicht, also ich finde, es ist eine der allerbesten Star Trek Folgen, vielleicht ist es sogar die beste.
Also, das ist auf jeden Fall oberste Hall of Fame und ja, ich habe die auch letztens wieder geguckt, weil, oh, und es fühlt sich so aktuell an. Ah,
ja. Also ich finde, es ist immer noch, ich könnte da stundenlang echt drüber reden, das ist echt eine so, so gute Folge. Ich habe überlegt, als ich sie geschaut habe, ich habe Bekannte, die haben DS9 noch nie gesehen und die zögern ein bisschen,
das ist ein guter Einstieg.
Ja, die zögern ein bisschen, die Serie anzufangen, weil das ist ja dann nicht so, dass du nur eine Staffel hast, du hast dann halt gleich 7. Und ich kann verstehen, dass das ein bisschen abschreckt, weil das halt gleich 7 Staffeln sind. Da habe ich überlegt, wenn ich denen jetzt sage, okay, sie sollen einfach mal In the Pale Moonlight sehen, würden sie dann quasi aus dem Kontext heraus verstehen, wenn sie nichts anderes über die Figuren wissen und nicht wissen, wer Sisko ist, würden sie dann sozusagen verstehen, die Problematik dieser Folge. Und ja, das würden sie, aber ich finde schon, dass es besser ist, die Folge mit Kontext zu sehen, weil man dann nämlich weiß, wie moralisch in der Zwickmühle Sisko sitzt. Weil wenn man Sisko nicht kennt, dann kann man das gar nicht so einschätzen, wenn man die Folge also nur so sieht.
Es kommt drauf an. Also es gibt ja auch sehr oft Filme, die damit arbeiten, erst etwas so eine etwas ungewöhnlichere Handlung einer Person zu zeigen und dann den Rest zu zeigen, um zu sehen, wie kommt diese Person dahin. Und das halten die Leute dann damit. Weil ich habe zum Beispiel, als ich als Studi Englischunterricht gegeben habe, habe ich öfters für die Fortgeschrittenen diese Folge verwendet, gesagt, schaut euch mal die Folge an und dann reden wir drüber. Weil auch wenn die kein Star Trek kannten, war das einfach dieser Konflikt, über den zu reden, war halt toller Stoff. Und die meisten sagten, oh, ich habe nie Star Trek gesehen. Oh, klasse, ich glaube, jetzt muss ich mir das doch mal angucken, wegen der Folge.
Man geht halt auch davon aus, wenn man das erste Mal sieht, glaube ich, dass Sisko zu den Guten gehört. Deswegen kann man das schon verstehen. Aber ich glaube, man versteht es noch besser, wenn man noch ein bisschen mehr Background zumindest zu Sisko hat. Und auch zu Garak. Aber egal, auf jeden Fall, das habe ich geguckt. So.
Sehr gut, immer gut.
Und Marcel, wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch einen kleinen Backlog gestartet, denn nachdem ich Reality Netflix leer geguckt habe, ich habe mir dann mich noch gesehen, dass ich die dritte Staffel von The Circle noch nicht gesehen hatte und ich die weggebinged habe, habe ich jetzt angefangen, das Marvel Cinematic Universe chronologisch anzufangen, durchzugucken.
Oh yeah. Ja, auch einiges nachdem zu tun.
Nachdem ich da bislang nur die Iron Man Filme halt draus kannte, habe ich da ein bisschen was aufzuarbeiten und ja, von dem her, da liegen noch ein paar Stunden vor mir.
Ich würde sagen, eher mehrere Tage. Und wenn du dann noch die Marvel-Serien dazu guckst, das ist ja fast eine Lebensaufgabe.
Ja.
Und dann ist natürlich auch immer die klassische Frage, wie guckt man das? Guckt man das chronologisch? Guckt man das so, wie das erschienen ist? Guckt man das inhaltlich, so wie es Sinn macht? Also dann fängt es ja auch schon mal David wieder an. Das ist, ich finde, sowas immer so, also abschreckend, wenn da so ein Riesenkonglomerat vor einem liegt und man immer nicht weiß, was soll ich tun?
Ich gucke sie kennen chronologisch.
Ah, okay.
Weil Disney Plus hat die aufbereitet in hier, das sind die verschiedenen Phases. Oder hier, so ist es chronologisch im Canon. Ich so, okay, chronologisch im Canon.
Gutes Design, haben sie richtig UX reingesteckt. Wow.
Ja, also sonst kann man da, glaube ich, auch gar nicht so wirklich durchblicken. Also zum Marvel und wie sehr das Ganze durcheinander ist und was da mit wem irgendwie was zu tun hat, dem seien auch die Kulturpessimistinnen empfohlen. Die haben da in ihrem letzten Jahresrückblick auch sehr ausführlich drüber geredet und gemeckert und ja.
Gut, ja, dann sind wir ja alle, ich sehe schon, gut beschäftigt.
Ja.
Was ich auch noch gesehen hatte, neben Netflix Reality-Kram und Marvel-Film ist, ich habe mir noch mal den ein oder anderen Mission Impossible-Film angeguckt. Was eine gute Überleitung ist zu unseren News, denn Michelle Yeoh hat ein bisschen was über die Section 31.
Ah. Also sie hat eigentlich nur eine einzige Sache gesagt. Ich habe nämlich beide Artikel extra für dich, Elle. Ich habe beide Artikel gelesen, sowohl den Zusammenfassartikel als auch den Originalartikel, weil ich dachte, vielleicht hat sie im Originalartikel mehr gesagt, weil im Zusammenfassartikel war echt, das waren vier, ich dachte so, wie kann man aus nichts etwas machen? Das waren vier Absätze zu einem Zitat und ich dachte so, geil. Also das musste ich dann doch bewundern. Und dann habe ich ins Original reingeguckt und da stand aber ehrlich gesagt nicht mehr. Da stand auch nur dieser eine,
nur
dieses eine Zitat. Genau. Ja, also sie hat gesagt, Section 31 is that, in Klammern Star Trek Universe, but different. It's like Mission Impossible meets Guardians of the Galaxy in Space. Und ehrlich gesagt macht mir das mehr Angst, als dass es mich hyped. Was sagst du?
Also, ich bin mal, sag mal so, sie kann sehr viel sagen. Vielleicht sagt es auch um irgendwie Leuten, die halt sonst kritisch gegenüber der Idee mit Section 31 sind und sagen halt etwas, das halt besonders beliebt ist. Und
ja, die sonst also nicht daher, kennen, also im Vergleich, eben, genau. Ja,
eben,
ja.
Ich denke, das war mehr eine PR-Antwort und natürlich stelle ich es mir vor, das ist natürlich etwas, ja gut, die Action anders wird und das ist wahrscheinlich halt natürlich Spionage, ja, weiß eins ja, was da kommt.
Zumindest hat sie nicht gesagt, es ist James Bond meets The Guardian of the Galaxy oder so.
Also ja. Ich denke, es wird mehr so ein bisschen tatsächlich eher bondiger, stelle ich mir das.
Mein Name ist Giorgio, Philippa Giorgio.
Ja, genau. Oh,
Philippa Giorgio, genau. Und die Bösewichte dann so. Giorgio, ich habe sie erwartet. Krault ein Triple. Es muss ein Bösewicht geben, der ein Triple krault.
Ja, das ist sehr schön. Aber so ist zumindest Section 31 noch mal kurz im Gespräch gewesen, denn da haben wir ja länger nichts gehört. Und also auf gut Deutsch, wir wissen ja, es gibt den Writers' Room, wir wissen ja, es wird, sagen wir mal, low-key dran gearbeitet. Aber es ist jetzt auch schon wieder lange her. Ich meine, es war 2020, glaube ich, wo der Writers' Room zusammengestellt wurde. Und gut, sie hat halt 1001 Projekt. Also ja, mal gucken, wann sie dann die Zeit hat zum Drehen.
Und sie haben ja auch gesagt, dass wenn Picard jetzt fertig ist, Picard ist gerade abgedreht und danach sollte man ja, der Kurzmann auch gesagt, kann man erwarten, dass also News kommen. Und daher denke ich schon, dass das auch mit denen abgesprochen war. Hoch, Frau Yeo, lassen Sie doch bitte ein Häppchen ab zu Section 31, weil gerade ich will ja den Film noch sehen jetzt. Eine großartige Allegorie auch auf die Menopause sein soll. Da bin ich sehr, sehr gespannt.
Ach, du meinst, wie heißt das? Everywhere. Ja, genau, richtig.
Genau.
Okay. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Das ist ja auch ein Sci-Fi, ich sag jetzt mal, Sci-Fi-orientierter, ja, oder Sci-Fi-Fantasy-orientierter Film wohl mit diversen Realitäten, sagen wir mal so. Mehr weiß ich aber auch nicht. Also, ja, gut.
Dann stand das Internet, also das Star Trek Internet kurz still, denn wir alle erinnern uns ja noch mehr oder minder gut oder gerne oder auch nicht gerne an die animierte Serie, also TAS oder zu gut Deutsch gesagt The Enterprise. Und Gazelle Automations hat eine kurze Sequenz aus Best of Both Worlds im TAS-Stil gemacht. Und es sieht gruselig und toll zugleich aus.
ich habe mir das Interview-Video dazu angeschaut. Und zwar Justin T. Lee ist derjenige, der das gemacht hat, der das also quasi alleine am Schreibtisch sozusagen am Computer erstellt hat. Und das war, also er meinte, das war völlig unerwartet, dass das plötzlich so hochgegangen ist. Er hat es eigentlich gemacht, also er selber ist halt Fan, er ist Star Trek Fan, ja. Klar, er hat ein bisschen was mit, ich weiß gar nicht, ob er beruflich mit Animation, also ein bisschen was hat er damit zu tun, aber so eigentlich war das gedacht für seine Freundin, weil die gucken gerade zusammen Star Trek und die sind jetzt angelangt bei DS9 und Voyager und TOS und TNG haben sie zusammen geguckt.
Ich habe den Schwung jetzt nicht gekriegt. Ich dachte, er hat die Animated Series gemacht.
Nein, er hat den Ausschnitt gemacht Ausschnitt.
Wer ist das?
Das ist einfach ein Star Trek Fan. So wie
weil ich dachte, das wäre, weil es klang halt so, als ob es irgendjemand wäre, der noteworthy wäre, irgendwie der sonst irgendwie was Spezielles macht. Ah, es war einfach
also
ein Fan.
Also ich bin mir nicht ganz sicher.
Eine Fan-Animation.
Ja, ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob er beruflich irgendwie mit Animation zu tun hat, weil offiziell heißt es überall, es kommt von Gazelle Automations, aber ich glaube, dass es sozusagen seine Ich-AG sozusagen. Also er hat nämlich erzählt, er hat das eigentlich für seine Freundin gemacht. Er meinte, das fand ich so süß, die gucken gerade Star Trek zusammen und jetzt sind sie bei DS9 und Voyager angelangt und seine Freundin kennt halt Star Trek gar nicht. Das heißt, die ist vom Wissen her nur so weit wie an dem Punkt, an dem sie jetzt gerade sind. Und zusammen haben sie aber schon TOS und TNG geguckt. Und um ihr eine Freude zu machen zum Geburtstag, hat er gedacht, das ist doch eine schöne Idee, weil TAS haben sie auch schon gesehen, das vielleicht zu animieren. Und dann hat er eben so eine kurze Sequenz aus Best of Both Worlds genommen und hat die eben animiert. Das sind, ich weiß nicht, 2 Minuten oder was oder 1,5 Minuten. Und das Schöne daran ist aber, er hat es in dem Stil gemacht, wie es in den 90ern ausgesehen hätte. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem sozusagen TNG aufgehört hat. Und da sind auch so Dinge drin, wie zum Beispiel, das hat er alles absichtlich reingemacht, das fand ich so geil, wie zum Beispiel, dass man sehen kann, also wenn das hergestellt worden wäre, dann wäre das ja nicht komplett digital hergestellt worden, so wie man das heute macht, sondern man hätte Filme gehabt, die man wirklich über so Lichttische gezogen hätte und da kann man an den Ecken wohl so eine Art Einschnitte erkennen und das hat er alles mit rein gemacht, obwohl das ja eigentlich...
Witziger.
Ja, okay. Und obwohl das also digital erstellt wurde ja eigentlich oder auch sowas wie zum Beispiel... Ist mir nie aufgefallen, aber das stimmt. Ich habe dann nämlich nachgeguckt. Und zwar, er meinte, in der Original-Tast-Serie ist es oft so, dass wenn auf der Brücke sich irgendwelche Szenen abspielen, immer die Tür vom Turbolift offen ist. Und zwar deshalb, weil wahrscheinlich auf dem Originalblatt, das man genommen hat, man hat ja verschiedene Hintergründe, die man als Standardhintergrund genommen hat, da war die Turbolift-Tür wohl immer offen und man musste dann immer noch eine zweite Folie drüber legen, damit die rote Tür quasi zu ist. Und das hat man wohl oft vergessen, weil man einfach als Standardfolie für die Brücke eben die Brücke mit dem Turbolift ja hatte. Und da war die Tür offen. Deswegen hat er gesagt, wenn ihr euch mal TAS anguckt, da ist fast auf jeder Kampfszene, die auf der Brücke spielt, die Turbolift-Tür offen. Und das hat er halt zum Beispiel jetzt auch in diese kleine Animation so mit reingemacht, dass die Turbolift-Tür halt offen ist. Und ich meine, das ist natürlich wirklich proper Nerd-Wissen, ja. Also da muss man TAS schon wirklich... intensiv geschaut haben, damit einem das auffällt. Und solche Sachen hat er da reingebracht. Und offensichtlich haben die Star Trek Fans, als sie das gesehen haben, er hat das also eingestellt, eigentlich für seine Freundin, damit die das gucken kann. Und dann ist er ins Bett gegangen. Und am nächsten Morgen wacht er auf und irgendwie Hunderttausende von Klicks und Kommentaren und also ganz Twitter ist ja explodiert sozusagen und es ist tausendmal geteilt worden und was nicht alles und dann hat er da echt gesessen und dachte, oh mein Gott. Und das finde ich irgendwie schön. Also das ist so eine Fangeschichte von Fans, eigentlich nicht für Fans, sondern für seine Freundin, aber es ist irgendwie so selbstständig dann geworden und jetzt waren alle so begeistert davon, dass er gesagt hat, ja, also er könnte sich durchaus vorstellen, vielleicht auch nochmal eine TAS-Variante von DS9 zu machen oder von Voyager. Da muss er sich mal durch den Kopf gehen lassen, ja. Aber das fand ich cool. Und wenn ihr es gesehen habt, das ist halt schon sehr...
Ich hab's gesehen.
Sehr. Ja. Es ist sehr, sehr wie die Original-Animated-Series. Er meinte halt auch, es ist halt auch interessant, diese Dichotomie zwischen dem Ernst der eigentlichen Folge, weil er meinte, TNG ist halt schon oft sehr ernst und diesem Medium animierte Serie, die doch eine gewisse Komik trotz allem hat. Das ist auch ganz interessant zu sehen, wie sich das sozusagen entwickelt. Ja. Ja, Monolog. Okay, sorry, aber das fand ich wirklich spannend. Also das lohnt sich anzugucken. Er hat noch ganz viel mehr gesagt. Aber beides haben wir verlinkt. Das Originalvideo und das Interviewvideo.
Wenn man noch ein bisschen Geld ausgeben möchte, dann kann man das für Dinge tun, die mit der Star Trek Lizenz verkauft werden. Und nach einer nicht ganz so günstigen Enterprise folgt dann jetzt ein Playmobil-Modell von einem Bird of Prey.
Ja, von dem Bird of Prey aus Star Trek 3, The Search for Spock. Keine Ahnung, wie viel es kosten wird, wird wahrscheinlich so um September um 22 in die Läden kommen. Und ganz ehrlich, ich hätte ja gerne auch die Enterprise gehabt, aber die lag bei 300 Euro, also reduziert. Also die wurde auch schon noch für noch teurer abverkauft. Und die war auch ewig groß, die war auch irgendwie fast einen Meter lang. Aber ich meine, geil ist es schon, oder?
Staubfänger.
Ja, schon, aber schon auch irgendwie geil. Naja, aber jetzt kommt, wie gesagt, noch ein Bird of Prey. Immerhin haben wir Prioritäten. Erst die normale Enterprise, dann ein Bird of Prey. So.
Und dann die Cerritos, denn für Lower Decks gibt's neues, ja, Bildmaterial, in Anführungsstrichen, nämlich lustige Poster.
Ja, also neu ist es nicht, aber mir ist es ehrlich gesagt nicht so aufgefallen, deswegen habe ich es mal mit reingebracht. Und zwar, Lower Decks hat ja immer für jede Season ein Poster gehabt. Und ich wusste, dass das erste Poster für die erste Season inspiriert ist von dem Filmposter vom ersten Film. Aber was ich nicht wusste oder nicht mitbekommen habe, ist, dass Season 2 tatsächlich 1:1 nachgestellt hat, das Poster vom zweiten Film und jetzt Season 3 tatsächlich das Poster vom dritten Film. Also, ich weiß nicht, hab nur ich das nicht mitbekommen? Oder ist euch das jetzt auch erst das erste Mal aufgefallen?
Also jetzt, wo ich so nebeneinander sehe, ja, dadurch fällt mir das auf. Also von The Motion Picture, das Plakat kenne ich schlicht und ergreifend nicht, aber okay.
Ah, okay.
Star Trek 2, ja, wenn man sie so nebeneinander sieht, sind die Ähnlichkeiten offensichtlich, aber ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Genauso wie mir das jetzt für die
Star Trek 3, finde ich, ist ein bisschen, also kann man diskutieren, aber der Charakter ist so ein bisschen ähnlich angelehnt, der Ton sozusagen. Aber das hat mich gefreut. Das hat mich also noch ein größeres Lob auf McMahon. Ich glaube, das ist schon Absicht.
Vielleicht nicht nur er, vielleicht war es jemand anders. So
ja, also oder wer auch also, immer die Idee hatte,
also,
genau.
Also, es geht, ist ja nicht nur er, der also alles animiert, alle Geschichten schreibt. Und dann, ich finde, heutzutage ist es ja sehr klar, dass eben die ganzen Leute aus den Design, also Animation und Design und Grafik, Illustration, ja auch, man müsste herausfinden, wer das hatte. Da kann man die Person dann loben.
Ja, ja. Also er ist halt derjenige, der am Ende, glaube ich, den Haken setzen muss. Aber grundsätzlich hast du recht, natürlich, klar.
Es sag ich halt selbst als Designer, Mensch, ja. weil wenn ich was mache und mein Schweiß und meine Liebe und Kreativität in was reintue, dann ist es vielleicht, ja, habe ich vielleicht jetzt eine Projektmanager-Person oder eine Person, der ich zuarbeite, aber es ist immer noch meine Arbeit.
Sagen wir einfach das Lower Decks Team. Damit sind wir auf jeden Fall nicht verkehrt.
Genau.
Dann verliere ich so langsam den Überblick, denn für Strange New Worlds gab's schon wieder einen Trailer.
Was? Habe ich gar nicht gesehen.
Ja, aber nur ganz kurzer. Und zwar kurzer Eindruck oder ein weiterer Eindruck von Planeten und Alien-Spezies, aber in erster Linie von Planeten, die gezeigt worden sind oder die gezeigt werden sollen in der Serie, aber es waren, glaube ich, nur 4 Stück insgesamt und immer in Kombination mit einem der Schauspieler. Also es wurde ein Planet gezeigt und Spock dann sozusagen und dann wurde ein Planet gezeigt und Uhura und dann wurde ein Planet gezeigt und so weiter. Und ja, das war einfach nochmal so ein kleiner Eindruck von den Planeten, die uns begegnen werden und vielleicht auch der ein oder anderen Alien Spaces. Im Grunde so eine Art animierte Geschichte, so ähnlich wie mit diesem Banner Trailer, den wir gekriegt haben. Ja, also ich denke, da wird jetzt auch noch peu à peu immer ein bisschen was kommen. Immer nur so kurze, das ist ja, wie viel war das? 30 Sekunden, 40 Sekunden, immer so kurze Geschichten. Ja, aber ich nehme alles.
In 3 Wochen haben wir dann ja
die erste Folge. Ich nehme alles. Ich nehme jeden Trailer gerne.
Und in 3 Wochen haben wir dann ja zumindestens, wenn wir in Skandinavien im Urlaub sind, die erste Folge.
Genau.
Denn für Deutschland ist immer noch nichts angekündigt und Fun Fact, in den Ready Rooms zu Picard ist immer noch die falsche Bauchbinde drin, dass Picard doch auf Paramount Plus streamt und halt in UK und in Deutschland auf Pluto TV. Also das haben sie auch immer noch nicht rausgenommen. Also entweder fällt das keinem auf, dass das falsch ist.
Wo ist es denn? Wie Bauchbinde?
Am Anfang und am Ende wird immer eingeblendet, wo es halt streamt und da steht
mir
halt
aufgefallen. Okay.
Da steht halt sei, also ich dachte zuerst so, okay, gut, das ist ihm bei einer Folge reingerutscht, die haben einfach das Picard das Discovery rausgenommen und Picard reingeschrieben. Ist aber immer noch drin. Und jetzt sag mal, inzwischen muss es doch hier mal jemandem aufgefallen
sein. Ja, aber da siehst du halt, dass die einfach die Standardversatzstücke, die sie haben, nehmen und einfach einfach vor- und hintersetzen, ohne sich Gedanken zu machen. Oder einfach so früh schon im Vorhinein alles
oder
aufgenommen
wollten,
und geschnitten ist.
Oder sie wollten das, wollten auch Picard zu komplett zu Paramount ziehen und Amazon hat halt nicht mitgespielt. Das könnte halt auch sein. Würde mich auch nicht wundern. Dann gab es auch noch ein paar Bilder von dem, was auf der Mission Chicago gezeigt wurde an Requisiten und Kostümen von der.
Also es gab ein Video. Das hat mich sehr gefreut. Ich habe ja ein bisschen geweint. Also ich weine ja immer, wenn ich sehe, wie viel Spaß Leute auf Conventions haben und ich bin nicht dabei. Was natürlich oft der Fall ist, weil oft sind die Coolen irgendwie nicht in Europa. Und in dem Fall war ja in Chicago ganz viel, haben wir auch drüber berichtet in unseren News in der letzten Folge. Und hier ja war jetzt einfach das Track Core, wo wir ja öfter mal zitieren, ein kleines Video aufgenommen hat, weil da eine kleine Ausstellung war mit den neuen Uniformen von Strange New Worlds und beziehungsweise dem ein oder anderen Kostüm und Props, was heißt denn Props auf Deutsch?
Requisite,
danke. Und mit dem, oder der ein oder andere Requisite. Und da sind die durchgelaufen und haben das echt gefilmt und sind auch rangezoomt und haben so ein bisschen dazu erzählt. Das sind so knapp 10 Minuten. Und da habe ich mich gefreut. Da dachte ich, ach, siehst du, da kriegst du auch als jemand, der nicht dabei war, ein bisschen was direkt mit. Ja. Und das kann man sich angucken.
Was wir auch mit, oder was du auch mitbekommen hast, ist ein bisschen was von dem Prodigy-Panel auf der Mission Chicago, was ja parallel zu unserer letzten Aufnahme lief, finde ich.
Genau, also zwei Panels standen noch aus, als wir aufgenommen haben beim letzten Mal. Das war das PK-Panel und das Prodigy-Panel. Das PK-Panel war nett, aber da wurde tatsächlich nichts Neues gesagt. Aber beim Prodigy-Panel hat man ein bisschen was gehört. Ich meine, mit Prodigy haben wir ja gesagt, es ist in Deutschland noch nicht ausgestrahlt worden. Deswegen ist die Frage, ob man dazu mehr wissen will oder nicht. Es gibt 2, 3 Kleinigkeiten, die ich erwähnen möchte, die gesagt wurden, die ich ganz nett fand. Wer das jetzt nicht wissen möchte, der muss jetzt einfach mal 5 Minuten skippen. Also Prodigy ist definitiv cross-generational. Das bedeutet ja, klar, das wussten wir, es ist gedacht für Kinder eigentlich, aber es gibt auch viele Erwachsene, die sich das gerne angucken, vielleicht auch mit den Kindern zusammen. Und das hat man auf der Convention sehr, sehr schön gesehen, weil tatsächlich auch einige Kinder unterwegs waren. Und was ich sehr süß fand, war, dass wohl auf diesem Panel tatsächlich die Leute die Fragen stellen durften. Wenn da Kinder waren, dann sind die vorgezogen worden fürs Prodigy-Panel. Und das finde ich irgendwie nett, dass da wirklich die Leute, die drauf, die Organisation gemacht haben, darauf geachtet haben, wen sie sozusagen auch als erstes priorisiert dranlassen an die Mikros. Also das war sehr schön. Es gibt auch ein sehr, sehr schönes Foto von einem kleinen Mädchen, das eine Frage gestellt hat. Das fotografiert ist so von hinten. Es gibt ja immer so die Bilder von der Con. Da ging mein Herz auch auf. Ich dachte so, ja, schön. Also neue, junge Star Trek-Fans, die sozusagen reinkommen mit dieser Serie. Und dann wurde natürlich betont, klar, also wofür es halt da ist, es soll halt der Grundgedanke von Star Trek den Kids näher gebracht werden, Stichwort erste Direktive etc. etc. Aber gleichzeitig hat man halt versucht, so ein bisschen so dieses Wunder und Faszination, Weltraum und so weiter zu bedienen auch. Interessant ist, dass es definitiv 40 Folgen geben wird, also 2 Staffeln. Die erste Staffel wird 20 haben, da haben wir ja auch noch nicht alle gesehen. Da sind wir ja quasi jetzt bei der Mid-Season-Hälfte angelangt, wenn wir es denn in Skandinavien geguckt haben. Und Season 2 wird dann auch wieder 20 Folgen haben. Und sie haben gerade jetzt eben die 40. Folge zu Ende geschrieben. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall bekommen. Und interessant da auch, wir wissen ja, dass es eine Holo-Janeway gibt. Und jetzt haben wir ja, großer Spoiler, jetzt haben wir ja gesehen, dass die echte Janeway auch in diesem Universum unterwegs ist. Und jetzt werden wir wahrscheinlich, zumindest wurde es so angeteasert, für die 2. Staffel einen epischen Janeway versus Janeway Showdown bekommen. Also die echte Janeway, die auch versucht, die Prodigy sozusagen zu finden und damit ja auch eigentlich ihr Holo-Janeway Gegenstück sozusagen. Also das wird bestimmt ganz spannend und da hat auch Kate Mulgrew, die in dem Panel saß, gesagt, dass wir ganz viele verschiedene Janeways präsentiert bekommen. Also nicht nur diese beiden, sondern auch ganz viele andere Facetten von Janeway, die wir so vielleicht noch gar nicht von ihr kennen. Wo ich so dachte, ach guck, ja, das finde ich doch nett.
Das heißt, sie trinkt nicht nur Kaffee und Tee, sondern demnächst dann ja, auch Wasser oder...
Ich weiß es nicht, aber ich fand übrigens ganz nett, dass nur als kleine Anekdote zwischendrin, dass Janeway noch meinte, weil irgendein Fan hat mal wieder gefragt von wegen Kaffee und so und dass Kate Mulgrew dann meinte, sie hätte sich absichtlich dazu entschieden, Janeway Kaffee trinken zu lassen als explizites Gegenstück zu Jean-Lucs Tee. Und dann dachte ich so, ach guck, das habe ich vorher noch nie gehört, obwohl das bestimmt eine Anekdote ist, die sie schon öfter mal erzählt hat. Aber das war mir neu.
Ja, genauso ist mir zum Beispiel, genau fällt mir gerade ein, war, wo ich halt noch nicht fertig am Gucken bin, ist die Folge Unimatrix Zero, wo Janeway ja auch assimiliert ist. Und du siehst ja also das erste Mal, wie quasi Janeways Gesicht, Nahaufnahme und an der Seite statt dem roten Licht, Laserpointer oder halt Licht, ist ein blaues Licht an der Seite von ihr. Statt wie bei Locutus. Also wieder so dieses Komplementär-Ergänzende zu Picard.
Ja, na, da hat sich einer Gedanken gemacht. Sehr schön. Übrigens, apropos Gedanken. Wir machen uns Gedanken, seitdem wir Prodigy gesehen haben, was denn Murph ist. Weil die The Powers That Be haben damals geteasert, Murph ist etwas, was wir definitiv alle aus dem Star Trek-Universum kennen. Aber es wurde bisher noch nicht verraten, was er denn ist. Und es wurde alles Mögliche von den Fans geraten. Es war aber offensichtlich noch nicht die richtige Antwort dabei. Und jetzt heißt es, Murph wird in eine Transformation gehen in den nächsten 10
Murph
Episoden.
Murph hat dieses schleimige
das,
Ding, oder?
Ja, das war dieser, genau. Und also Murph ist das ist der Best. Ich liebe Murph so sehr. Und ja, und wir wissen bis jetzt noch nicht, was Murph ist. Am schönsten fand ich, als einer geraten hat, dass Murph vielleicht dieses biometrische Gel ist, in zum Leben erweckt oder so. Keine Ahnung, also irgendwas.
Gel,
genau, ja. Irgendwas ist Murph und wir wissen und wir kennen es angeblich alle, aber wir wissen bis heute nicht, was es ist. Und jetzt wird da eine Transformation durchlaufen und ich hoffe, am Ende wissen wir dann hoffentlich endlich, wer Murph ist oder was Murph ist. Also das fand ich ganz witzig und außerdem wurde noch gesagt, das fand ich auch ganz interessant, da ging es eben um die Charaktere. Es gibt ja auch noch Jankum Pock, das ist ja der Tellarit und der hat ja einen Bart und ich fand das so witzig, weil irgendjemand meinte, wieso hat denn der einen Bart? Das ist doch eine Kinderserie und es soll doch aber auch ein Kind sein und die haben doch keine Bärte. Und es, ich dachte so, hallo, was ist das für eine Frage? Und dann kam aber die Antwort, ja, also Tellariten bekommen wohl schon sehr jung Bärte, okay. Und was aber gesagt wurde, das fand ich sehr, sehr witzig, weil das wusste man über die Figur noch nicht, dass die wohl über 200 Jahre alt ist, weil sie auf einem Sleepership war. Also diese Background-Story, die ganze Background-Story zu Jankum Pock kennen wir gar nicht. Wir wissen nichts von ihm. Und so einem Sleepership, ich vermute also, dass der in Kryo-Schlaf irgendwie war oder so.
Ja,
also, ja, da werden wir also noch ein bisschen was erfahren. Aber das fand ich auch ein kleines Detail, das ich für die Figur sehr spannend fand. Ja. Also das war so ein bisschen, denke ich, das, was erwähnenswert war von dem Prodigy-Panel. Und ansonsten freuen wir uns jetzt einfach auf die nächsten Staffeln, die kommen.
Und das PK-Panel hat das gesagt, da ist ja nicht so viel Neues rausgekommen, außer dass alle den Regisseur Jonathan Frakes lieben.
Ja,
und Jonathan Frakes sich im Regiestuhl wohler fühlt als auf einem anderen Stuhl.
Wobei der uns ja auch veräppelt hat, weil der hat doch noch, bevor der große Trailer kam, jetzt für Staffel 3, wo es ja hieß, er kommt wieder zurück, auch als Riker, hat er ja vorher noch dieses eine große Interview gegeben, wo dann dieser Artikel doch rauskam, wo er gesagt hat, ja, und ach, ob er Riker jemals wieder vor der Kamera spielen wird, das glaubt er ja nicht. Zack, einen Tag später, tada, Staffel 3. Und ich dachte so, oh, ja, du Schlitzohr.
Ja gut, ja. Je nachdem, wann das Interview geführt
trotzdem,
wurde, kann es ja sein,
trotzdem,
dass es schon abgedreht war.
Es war schon relativ früh.
Ja, aber es war trotzdem, ich dachte so, okay, also vom Timing her war das natürlich sehr schön. Ja, die haben ein bisschen Anekdoten erzählt, halt auch von Patrick Stewart, der halt dann zum Beispiel auch beim Dreh, wenn eine Szene nicht so war, wie er sich es vorgestellt hat, dass er beim Dreh dann eben gesagt hat, nein, das müssen wir nochmal machen. Star Trek-Fans werden das so nicht akzeptieren. Die erwarten Besseres. Und ich dachte so, ja, Patrick, genau. Also, das hat er wohl ab und zu mal gemacht, wenn sie was gedreht haben und er nicht so zufrieden damit war. Und dann haben sie aber generell einfach erzählt, dass die Dynamik halt immer sehr schön war, wenn Frakes am Set war, auch mit Patrick, weil die halt wirklich so wie kleine Jungs sozusagen so manchmal auch miteinander umgegangen sind. Also Frakes hat ihn wohl auch ab und zu mal wohl einfach unter den Arm geklemmt und so wie man das auf dem Schulhof macht, so weißt du, so so die, also so, wie sagt man denn, wie heißt es denn auf, ich weiß gar nicht, wie das läuft.
In Schwitzkasten
wenn man,
genommen?
Ja, in Schwitzkasten nehmen, aber dann so die Faust in die Haare so und dann so gerieben. Weißt du, so ein Nugi oder wie heißt das? Ich weiß es nicht, wie das heißt auf Deutsch. Naja, also so wie die 12-jährigen
das heißt
Jungs. Naja, nein. Ja, aber
auf dem Schulhof, ja.
Ja, aber das ist natürlich, das ist, glaube ich, in dem Fall ist es eher spielerisch gemeint gewesen. Aber die Dynamik am Set zwischen denen ist halt wohl sehr so ein bisschen so flapsig dann auch gewesen. Und das fand der Rest der Crew irgendwie witzig, aber auch befremdlich, weil die natürlich so ein bisschen so, okay. Ja, und darüber haben wir ein bisschen gesprochen. Ja, genau. Naja, und wen es aber grundsätzlich interessiert noch, Frakes hat ein sehr, sehr langes Interview gegeben zu seiner Arbeit als Regisseur generell und auch zu Star Trek im explizit, auch zu seinen Anfängen, also im Regiestuhl von Star Trek. Und wen das interessiert, ich habe den Link in die Shownotes gepackt. Das ist sehr spannend, aber auch sehr, sehr lang und ausführlich. Das müssen wir ja jetzt nicht alles wiedergeben.
Der Regiestuhl ist schön.
Ja, genau. Na, da kam der Schwede in mir durch, weil die Schweden stolpern über den spitzen Stein. Also da gibt's kein St, sondern das ist alles T. Ja, gut, na? Gut. Also wir sind in Stockholm und nicht in Stockholm.
Ah, ja. Dann gibt's noch einen Nachtrag zur letzten Folge.
Ja, ich möchte einen Nachtrag noch sagen. Erinnerst du dich noch? Ich hatte doch gesagt, dass ich... Also das ist zwar jetzt nichts, was mich extrem stören würde, aber dass ich das schon ein bisschen doof finde, dass halt so Sachen wie zum Beispiel bei dem Gesangsauftritt von Gerati, dass dann plötzlich so dieser Scheinwerfer auf sie also geht und dass wir ja alle davon ausgehen, dass die Borg-Queen sozusagen ja sich in dieses Thema eingehackt hat und deswegen kann sie die Technik kontrollieren, aber dass wir das nicht gesehen haben und so weiter und so fort. Da habe ich ja gesagt, stört mich alles ein bisschen. Offensichtlich war ich nicht der Einzige, den das ein bisschen gestört hat, dass man das nicht konkret gesehen hat. Es gab wohl noch mehr und daraufhin hat Terry Matalas tatsächlich auf Twitter kommentiert und gesagt, ja, also sie haben tatsächlich eine Szene gedreht, wo man konkret sehen kann, wie die Borg-Queen sich sozusagen in dieses Thema einhackt, damit erklärt wird, warum dann plötzlich so Sachen funktionieren. Aber dann haben sie gedacht, ach, brauchen wir eigentlich nicht, ist sozusagen, kann man sich ja denken, und haben es wieder rausgeschnitten.
Das ist das übliche Picard-Problem. Wichtige Szenen werden gedreht und dann wird es rausgeschnitten und dann, also ich habe es mir gedacht, weil ich war ja letzte Woche nicht dabei, ich fand die Szene sehr, ich bin jemand, die normalerweise Musical-Sachen in Filmen, Serien nicht gerne mag. Aber das war so gut gemacht und das Lied ist gut und hat mir gefallen, wo ich dachte so, yo, schön, ich kann sogar drüber hinwegsehen, dass es so ein bisschen seltsam so reingebracht worden ist, dass plötzlich alles so funktioniert, wie es halt sollte. Und mir dann eben gedacht, ach, die haben bestimmt da was rausschneiden müssen, wollen, warum auch immer, ja.
Also Matalas hat insofern recht, als dass man es verstehen kann.
Ja.
Aber, also, und man kann das also sich, wie du auch gesagt hast, ich habe es mir auch gedacht, ich habe mir gedacht, ja, es ergibt schon Sinn, die wird sich da wohl eingehackt haben, aber die 2 Minuten oder die eine oder die halbe Minute, finde ich, hätte man noch zeigen können. Aber ich finde schön, dass er es zumindest kommentiert hat, weil offensichtlich ist das eine Sache, die auf Twitter oder auf Instagram oder wo auch immer mehrfach an ihn herangetragen wurde, und zwar wohl so oft, dass er sich dann bemüht sah, doch zu antworten, ja. Und das also als kleinen Nachtrag zu meiner Beschwerde von letzter Woche.
Ja, das ist das Problem, was irgendwie am Anfang Staffel 1 von Discovery oder auch Staffel 2, wenn halt mal eine Folge länger war, weil das Drehbuch halt länger war, dann war halt die Folge länger. Punkt. Inzwischen ist es halt ein reines, okay, wir müssen wieder auf die irgendwas in eine 40 Minuten kommen, wie wir es damals auch im linearen Fernsehen hatten. Wo ich mir denke, warum?
Na, aber das machen sie ja nicht immer. Also manchmal ist dann aber auch eine Folge dabei, wo sie länger oder vielleicht sogar auch kürzer sind, aber meistens doch tendenziell eher länger. Und ich verstehe es auch nicht. Also, oder kann es sein, dass die vielleicht eine Nettozeit haben für die ganze Staffel, die dann erfüllt werden müssen oder so?
Ich weiß denke, nicht. Es ging darum, ich glaube, es ging erzählerisch in der Folge drum, weil es hieß vor 38 Minuten. Und dann dachten sie sich, wir wollen auch die Folge dann 38 Minuten lang haben.
Ja, okay, das kann gut sein, ja.
Also das ist für mich dann der Grund, warum sie das so gemacht haben.
Dabei wissen wir doch alle, 24 war am besten, wenn es sich ums Raum-Zeit-Kontinuum nicht geschert hat.
Ach so, ich dachte, 24 war am besten, wenn es keine 24 Stunden war. Ja, okay, gut. gut.
Kommen wir zur Folge. Ich wurde ein bisschen ratlos zurückgelassen von dieser Folge, denn irgendwie so... Ja, es ist, ich konnte nicht wirklich viel damit anfangen. Also ich fand sie sehr langatmig und ja.
Du warst ein bisschen underwhelmed, hatte ich das Gefühl. Du warst so ein bisschen unterfordert, aber wie sagt man, also dir war es so ein bisschen so... So eine Füllerfolge irgendwie, oder?
Ja.
Hattest du das Gefühl?
Ja, und halt auch schon wieder so spät in der Staffel. Das
werfe ich dir auch vor. Da hast du recht. Das finde ich auch. Ich finde, diese Folge hätte durchaus früher kommen können. So 2 Folgen früher hätte es gut gepasst, fände ich.
Ja, ich glaube, das ist so allgemein, wenn man auch Disco anschaut, wie könnte man sagen, so eine Art Kinderkrankheit noch vom neuen Star Trek, wo, ja gut, Disco ist jetzt vierte Staffel, aber trotzdem, dass sie so dieses Pacing mal so ein bisschen, wenn sie dringend diese straff eine lange Story über so viele Folgen machen wollen.
Ich weiß halt nicht, woran das liegt, dass es ausgerechnet jetzt, also jetzt in diesen Season so der Fall ist. Ich finde, bei Disco ist es extrem aufgefallen, finde ich, dass das Pacing einfach in sich nicht gestimmt hat. Und hier bei PK fand es bei Discovery Staffel 4 tatsächlich schlimmer als bei PK. Aber ich fand zum Beispiel bei Discovery, dass das in den vorherigen Seasons, also 2 zum Beispiel und 3 auch, fand ich vom Pacing, 3 kann man diskutieren, aber ich fand 2 zum Beispiel, fand ich vom Pacing her super und 1 auch. Und ich weiß nicht, ob dass das jetzt sozusagen bei beidem gleichzeitig auftaucht. Bei Picard in der aktuellen Staffel und bei Discovery in der aktuellen Staffel. Ich frage mich, ob das vielleicht tatsächlich mit Covid zusammenhängen kann. Weil das war ja so zerstückelt zwischendrin, dass auch der Writer's Room sozusagen sich nur zerstückelt, also nicht getroffen hat, aber zerstückelt gearbeitet hat sozusagen. Dass es vielleicht damit zusammenhängen kann.
Oh, das ist ein guter Gedanke, weil sie halt dann vielleicht nicht ganz so wie sonst in einem Writers Room auch zusammensitzen, viel das Gesamte durchdiskutieren und zusammen auf einem Tisch haben, sondern hey,
ja, und dass einfach auch so viele Pausen zwischen den verschiedenen Ausarbeitungen der Folgen liegt, weißt du? Also, dass da einfach, dass es dann so, dass es einfach ruckelt oder knirscht im Gebälk sozusagen. Aber aber ich hatte auch ein bisschen, also ist es so, mir ging's, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, ging's mir wie Marcel. Und ich dachte, ach, so eine Füllerfolge und so. Ich weiß aber, warum die Folge wichtig ist. Also ich meine, für die Figur PK ist diese Folge ja tatsächlich Dreh- und Angelpunkt für den Charakter und für die Entwicklung des Charakters. Deswegen ist mir schon klar, warum die Folge wichtig ist. Und nachdem ich dann gestern mich noch ein bisschen ausgetauscht habe auf Twitter mit dem einen oder anderen Star Trek-Fan, der das auch geguckt hat, habe ich mir die Folge jetzt irgendwie doch schön geschaut. Also sie war okay, aber sie hat mich beim ersten Gucken nicht so mitgenommen. Jetzt aber beim zweiten Gucken, da finde ich irgendwie schon besser. Ja. Und du meintest ja, glaube ich, dir hat's gefallen, ja?
Also mir hat's eigentlich, ich fand's eigentlich recht unterhaltsam. Und ich fand, ja gut, so, wir müssen halt wissen, weil es wurde wieder irgendwas unbeantwortet gelassen mit dem Schlüssel am Ende. Und ich dachte so, ach Leute.
Ja.
Oh, könnt ihr einfach mal was abschließen?
Nein, das kommt im Finale.
Das ist so, da, eben, und das finde ich halt auch so, finde ich persönlich teilweise auch ein bisschen ungelenk, weil im Finale kommt sowieso sehr viel. Und da kann man sich auch Zeit lassen für das viel und dann nicht alles reinquetschen, so wie wir es halt auch bei der ersten Staffelfinale hatten. Und es wäre halt schön gewesen, so ein bisschen, man muss ja nicht das komplette Wissen, aber so ein bisschen schon mehr Ahnung haben, das und das und das ist ja noch dann dahinter.
Also man wird als Fan, finde ich, so ein bisschen hängen gelassen, weil es wird ja über die Folge einfach was aufgebaut und am Ende, wo du sozusagen als Fan die Belohnung bekommst, sprich die Auflösung, die kommt nicht. Und also man fühlt sich schon ein bisschen hängen gelassen, obwohl man ja weiß, dass es wahrscheinlich aufgespart wird, also quasi die große Konfrontation von Picard mit wem auch immer, mit sich selber oder was auch immer dann hinter dieser Tür dann ist. Also das ist halt, ja, der Spannungsbogen zum Ende hin halt, aber trotzdem. Ja, naja. Ja, also 207, du hast es gesagt, Marcel, Monsters beziehungsweise Monster. Wir haben wieder grob 3 Storylines.
Ich habe noch nicht weiter erzählt, weil ich hatte noch ein paar Anmerkungen. Ich dachte, du warst fertig,
entschuldige.
Nee, ich hatte noch Anmerkungen. Und zwar der Mann, der ja den Vater oder halt den Counselor, den Psychiater, Psychologen gespielt hat, James Callis, der hat ja in der neuen Kampfstern Galactica Serie, also die neuere, den Balta gespielt von den Zylonen. Und gleichzeitig sieht aber der Schauspieler James Callis eben auch dem dem Alexander Siddig sehr ähnlich. Und ich dachte auch erst so, was, ist das ein älterer Bashir? Haben sie den zurückgeholt? Und so, ach nee, das ist der andere. Und es war schon, natürlich haben sehr viele Galactica-Fans dann sich sehr gefreut, ihn zu sehen. Und so, Balter ist Picards Vater, weil das Lustige ist, weil Picard ist ja jetzt auch ein Synth, also eigentlich auch ein Zylone in Anführungszeichen. Und in dieser neueren Serie gibt's ja auch diese Number Six, diese blondhaarige, sexy Hexi-Zylonin in einem roten Kleid. Und wir haben Borg-Queen Jurati in einem roten Kleid und den blonden Haaren, also was an sich so ein bisschen kleines Galactica-Zitat ist. Und ansonsten muss ich sagen, das ist jetzt ganz, 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 ganz hohes Niveau, ganz an der Decke oder oben auf dem Everest gibt es ein ganz kleines Mecker, das ich habe. Und es ist aber nur sehr persönlich.
Ein Mecker im Sinne von CKER oder EKKA?
Meckern.
Okay, also negativ, gut.
Also anmerken oder so kritisieren, aber jetzt so im Sinne von Kunstkritik. Als junger Mensch damals, eben gerade wegen Galactica, das hätte für mich persönlich, das Ganze so geil für mich persönlich rund gemacht, diese Serie, diese Folge, weil ich war als Kind damals die alten Kampfstern-Galactica geguckt. Zu der Zeit fing ich an, also Raumschiff-Fan zu werden. Ja, bis heute bin ich. Ich habe ja ein, obwohl ich nicht viele Modelle habe, ich finde Raumschiffe toll in meinen Lieblings-Science-Fiction-Universen. Und halt als Kind schon. Und ich war als Kind Space-Fan, ich wollte Astronautin werden, ich ganzen Sachen. Und gerade weil ich als Mädchen gelesen war, habe ich quasi nicht existiert kulturell. Ich war irgendwie eine Abweichung, auch in der Schule oder später auch im Gymnasium. Und als dann Jungs darüber geredet haben, war es echt schwer, so mindestens 1-2 von den Jungs zu haben, die tatsächlich mich ernst genommen haben, dass ja, ich habe dieselben Interessen wie ihr, nein, ich will nicht mit dir flirten, mit dir gehen, ich möchte mit dir über Star Trek, da lief dann später, als ich in die 5., 6. Klasse kam, kam ja dann TNG, Star Trek oder Galactica oder Star Wars reden, nein, wie so diese Frühpubertätsphase, wo Jungs Mädchen und ich gerne, der junge Version von mir hätte gerne statt eines Ricardo eine Ricarda da gesehen. Dass vielleicht irgendwann mal auch mal so gedacht wird, warum muss es immer ein Junge sein, der sowas Begeisterung hat? Kann das nicht auch mal ein Mädchen sein? Weil Mädchen, die auf Space-Sachen stehen, existieren. Ja, aber es ist hohes Niveau und ich weiß, es gibt andere Gründe, warum es vielleicht ein Junge ist, was aber auch diskutabel ist. Aber ja, es ist auf einem sehr hohen Niveau gemacht.
Also nur kurz nochmal, ihr werdet es wissen, aber Ricardo war der Sohn von Dr. Ramirez. Nur falls ihr gerade nicht zuordnen könnt, wen Ill meint.
Genau, der Sohn. Und wie sie halt auch da gemalt haben und so weiter. Und Rios hat die La Sirena hingemalt und er dann tatsächlich ist ja mit der Ärztin und ihrem Sohn dann halt auch auf La Sirena und seine Begeisterung. Ich dachte so, boah, das wäre ich auch gewesen und oh, toll. Und ich dachte halt nur so, Star Trek, und ich sag zum Beispiel, ich meckere zum Beispiel auch, wenn das jetzt eine andere Serie wäre, ne, irgendwas anderes, würde ich wahrscheinlich jetzt nicht meckern, aber Star Trek ist neben Expanse so gut mit Repräsentation, dass ich denke, warum haben sie diesen letzten Feinschliff nicht hingekriegt?
Ja. Aber die Szene, die du erwähnt hast, ich fand, war auch eine der besten Szenen in dieser Folge, Rios so, das ist mein Raumschiff. Und Ricardo so, ich werde alles anfassen, zack, ist er weg. Und ich dachte so, ich wäre auch so Ricardo, ich wäre auch in jede Ecke, ich hätte alles auf den Kopf gestellt, hätte überall reingeguckt und so. Und ich dachte so, wie geil, ich fand's so geliebt in dem Moment.
Eben,
so nach dem Motto, sind wir nicht alle ein bisschen Ricardo?
Genau, und deswegen wäre es halt mal schön, verstehst du, was ich meine?
Also, ja, ich weiß, was du meinst,
halt, auch mal das weltraumverrückte Kind halt nicht immer nur männlich sein muss. gerade, weil ich sag mal so, ja, es ist jetzt quasi über, ja gut, 35 Jahre her. Und in der Zeit kann sich ja halt auch sonst von der Repräsentation, ja gerade bei Star Trek hat sich ja so viel geändert. Und ja, wie gesagt, es ist...
Ja, kann ich alles total so nachvollziehen und unterschreiben. Ich glaube tatsächlich, dass es hier aber ein Junge ist, weil Dr. Ramirez eine Frau ist. Also, dass man nicht zwei Frauen wollte, sozusagen.
Warum?
Also einfach zur Abwechslung sozusagen. Also, dass man sozusagen...
Das ist aber ein bisschen blöd.
Ja, natürlich. Aber ich...
Das sehe ich nicht ein. Grund.
Ja, das ist meine Vermutung. Aber ja, kann ich natürlich verstehen.
Ich vermute, der Grund ist, und selbst das ist diskutabel, ist, dass halt der Junge keine Vaterfigur hat. Und weil Rios auch eine Vaterfigur sucht, hat man quasi sowas wie den Kleinen, dass die beiden darüber bonden können.
Ja, also so in klein sozusagen.
Allerdings, was ist denn damit, dass ein Mädchen nicht vielleicht auch eine Vaterfigur sucht?
Ja, natürlich.
So, oder halt.
Ich denke, man wollte halt.
Kind oder
ja, so. Man wollte vielleicht so diese 1:1 Spiegelung sozusagen auch für die Leute, die es gar nicht verstehen, sozusagen. Guck, hier haben wir genau das Gleiche wie PK und Rios, nur in klein sozusagen. Ja, ja. Also, ja, natürlich. Stimmt schon.
Natürlich. Ja. Weil er quasi einem anderen Kind das geben will, was er nicht bekommen hat. Mhm. Das ist ja, dasselbe haben wir ja zum Beispiel mit, eine sehr ähnliche Situation in Discovery, und das finde ich ist sehr schön gewesen, ist ja mit Stamets, der auch sagte, mein Vater war nie da für mich, deswegen bin ich für dich Adira da. Das war halt natürlich, ja klar, Discovery ist ja nicht etwas queerer quasi, Picard ist ja nicht unqueer. Ich sag ja nur, wie schön sich zum Beispiel andere Sachen, wie schön sich Raffi und Seven, als sie sich auf La Sirena beamen, dann sagen, ach, eigentlich sind wir ja die beiden Hauptfiguren, und diese ganze und Jurati-Drama, das ist doch so das Gegending. Das ist halt auch so ein Kommentar gewesen darauf, dass in Liebesgeschichten oder in Serien, wo Liebe eine große Rolle spielt, dass die Heten im Mittelpunkt stehen und die queeren Paare eher so das Beiwerk sind. Und das haben sie immer gut gemacht.
Ich fand aber auch, dass das war das eine. Und was ich daran aber auch gut fand, ist, das ist so dieses, ja, wir sind sozusagen unsere eigenen Helden in unserer eigenen Story. Das ist ja also auch dieses, also wenn nicht in meiner eigenen Story, wo bin ich dann der Mittelpunkt sozusagen?
Ja, genau.
Das fand ich auch, das fand ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen, ja.
Es gab halt sonst sehr viele schöne Momente auch. Also ich fand zum Beispiel, wo sie in Picards Hirn sind, es war weniger cringe, als ich befürchtet habe, genau, weil ich tatsächlich gesehen habe, wie dieser Twist am Ende, und da hätten sie gerne halt mehr zeigen können, dass Picards Vater nicht unbedingt die Mutter wirklich missbraucht hat, weil er ein fieser Familiendispot war, wie Jean-Luc es ihm ja vorwirft, sondern tatsächlich er nicht damit umgehen konnte, dass also Picards Mutter, seine Frau, eben Mental Health Probleme hatte. Und ich denke, das war so eine Andeutung, dass sie wahrscheinlich sowas wie Schizophrenie oder bestimmte Angststörungen hatte, wo sich ein Mensch ja diese Bedrohungsszenarien tatsächlich im Kopf, diese Bedrohungsszenarien dann existieren für diesen Menschen, obwohl sie in der Realität nicht da sind. Und es war auf eine sehr poetischen, schönen Art gezeigt. Also
jetzt sind wir ja quasi schon direkt eingestiegen. Ich wollte ja noch einen Schritt zurückgehen, aber ich möchte dazu auch noch was sagen. Und zwar, was hier, glaube ich, was ich extrem wichtig finde, ist, das dürfen wir echt nicht vergessen, dass wir mit Picard ja hier einen völlig unzuverlässigen Erzähler haben. Wir kriegen alles aus Picards Perspektive. Wir haben ein Konglomerat in seinem Gehirn aus Erinnerungen, aus vielleicht auch Vorstellungen oder Fantasie, aus einem Teil Realität. Also wir haben wir haben ganz viele Lagen, die sozusagen aufeinander liegen, durcheinander gewürfelt sind, was auch eine sehr schöne Darstellung ist natürlich fürs Hirn, weil das ist ja so, du hast ja diese verschiedenen Lagen einfach. Und es ist einfach unzuverlässig. Und das ist nämlich das, was du meintest. Also du hast ja gesagt, dass wir eben hier, wir kommen ja raus sozusagen aus Picards Gehirn mit der Info, dass eben die Mutter ja krank ist in irgendeiner Form, Depression oder Angstzustände oder was, aber also irgendwas auf jeden Fall mit, also mental krank ist, und dass der Vater das ja offensichtlich nicht richtig handelt, also er sperrt sie ja weg. Und das Problem, das ich jetzt hier hatte, war folgendes: Es ist ja nicht so, dass wir wirklich Antworten bekommen, denn ob Picards Vater tatsächlich, also ich hatte zum Beispiel es so gelesen die ganze Zeit bis zu dieser Folge, dass Picards Vater gewalttätig war gegenüber der Familie, ob das jetzt die Mutter war oder die Kinder oder so, aber der Mutter vor allen Dingen, so hatte ich das interpretiert. Und es ist ja nicht so, dass Picards Vater hier aus dieser Story rauskommt, als er ist der Gute, sondern wir wissen ja nicht, also ob nicht Picards Vater vielleicht trotzdem gewalttätig war gegen die Familie. Und was ich meine ist, die eine Handlung schließt sozusagen die andere Handlung nicht aus. Also es kann sein, dass Picard als Kind nicht verstanden hat, dass das, was er als Gewalt interpretiert hat, vielleicht keine Gewalt war, weil er sozusagen die Kinder und die Mutter auch vor sich selbst schützen wollte. Aber gleichzeitig bedeutet es ja nicht, dass der Vater Picard, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, der Gute ist, sondern es kann ja trotzdem auch eine Figur sein, die gewalttätig war gegenüber der Familie, trotz allem. Also das sind ja zwei verschiedene Geschichten sozusagen. Und wir kriegen eigentlich keine richtige Antwort. Also es ist nicht so, dass wir jetzt aus dieser Story rauskommen und sagen können, ach ja, Picard hat alles falsch verstanden, der Vater war immer schon gut oder so. Also so ist es ja nicht.
Naja, eben so. Es ist nur, wir kriegen Kontext zu, weil das ist halt auch etwas, das heutzutage, was Star Trek sehr gut macht, ist zu zeigen, wie Konfliktparteien oder halt auch in Gewaltsituationen, obwohl jemand gewalttätig ist, zu gucken, warum ist diese Person gewalttätig geworden. So diese, es gibt einen englischen Begriff, der heißt Restorative Justice, also restaurierende oder wiederherstellende Gerechtigkeit. Das heißt, es wird eine Missetat quasi angeguckt und gesagt, ja, das war falsch, aber diese Person nicht einfach nur verurteilt, du musst jetzt büßen und Strafe, bla bla bla, sondern es wird halt aufgearbeitet, warum bist du überhaupt dahin gekommen, so zu sein, und wie kannst du das halt auch wieder gut machen. Das sehen wir zum Beispiel auch in Discovery mit Book, der quasi in dieser sehr weiten Zukunft halt auch oder auch mit der, wie hieß sie wieder, die von den Covert Millard, die diese Leute getötet hat für das Divizium.
Ja, ich weiß gerade nicht, wie sie
das
heißt.
Eben, aber, diese, ja. Genau, Javini, dass halt diese Restorative Justice angewendet worden ist, also so dieses auch Meditieren darüber und rausfinden, wie strukturell, individuell eben Gewalt zustande kommt gegen andere Leute, genau. Und das fand ich halt gut, also diesen Einblick zu kriegen, wie er halt gesagt hat, so, man sah ihn ja auch stehen, so mit Reue im Gesicht, ja, aber bitte hör mich kurz mal an.
Du meinst den Vater jetzt,
Genau. Und dass Picard dann auch eben so sagt, so, oh, ich kannte dich ja gar nicht. Im Sinne von, dass Picard halt als Kind mit seiner Mutter immer nur sozusagen eher nah am Blickwinkel seiner Mutter war, aber nicht nah am Blickwinkel seines Vaters. Nur allein, weil die Gewalt ihn ja quasi ferngehalten hat und oder was auch immer, Picards, ja seelische, psychische, physische Gewalt, was auch immer die Picards Vater angewendet hat, um eben mit der seelischen Unbehagen der Mutter umzugehen. Und ich denke, der Grund, warum sie, ja gut, er hat ja gesagt, sie wollte keine Hilfe annehmen, was ja auch in unserer Realität oft eine tragische Sache ist, dass Leute keine Hilfe annehmen und dann das Ganze noch spiralisiert. Und ja, und er sich halt hilflos das fand. Also dann
übrigens, ich habe einen Kommentar auf Twitter gelesen, wo ich dachte, ah, so kann man es natürlich auch interpretieren. Der meinte, jetzt würde sich im Nachhinein auch erklären, warum Picards Vater immer so, also der hat ja immer darauf bestanden, dass es zum Beispiel kein
Replikator
im Haus gab und sowas, beziehungsweise keine neuere Technik. Und dann meinte einer, könnte ja vielleicht auch aus dem Grund gewesen sein, weil er nicht wollte, dass die Mutter vielleicht in einem Schub oder so irgendwas repliziert, was gefährlich sein könnte für sich oder für die Kinder. Und da dachte ich so, ach guck, das ist auch eine Interpretation. Ich meine, man hätte bestimmt auch sowas wie eine Kindersicherung reinmachen können, aber egal. Aber das dachte ich, ach guck, so kann man natürlich rückwirkend auch das eine oder andere eventuell erklären. Ich fand noch, Also, du hast gesagt, du fandest sozusagen Szenen in Picards Gehirn gar nicht so schlimm, wie du sie erwartet hast. Ich fand sie jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, wie ich sie erwartet habe, aber dieses ganze Mittelalter-Thema, das war natürlich, und auch dieses Picard ist sozusagen, also oder sein Unterbewusstsein oder das Kind in Picard, das traumatisierte Kind, ist im Verlies gefangen und flüchtet vor Monstern. Das ist natürlich alles schon sehr
pathetisch.
Ja, und auch sehr, aber auch sehr, sehr, also es ist halt, geht voll in die Klischees, ja. Also das ist so dieser Klassiker, das kleine Kind im Manne ist eingeschlossen tief im Kellerverlies und so. Also das sind ja so Bilder, mit denen gearbeitet wird, die sind nicht besonders originell oder neu, ja. Es funktioniert natürlich, aber ja, irgendwie hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ich sag's dir ganz ehrlich. Naja, aber es funktioniert. Ja, und Laris hat sich ja dann sozusagen reingestohlen und hat sich an Picards Seite gesetzt, sagt ihm ja auch explizit, er muss es nicht alleine, also er muss sich dem alleine nicht stellen, diesmal bist du nicht allein, was ja dazu führt, dass er auch durch die Tür geht. Übrigens auch sehr schön, wie hier viel mit Symbolik auch gearbeitet wird, auch Farbsymbolik, also die weiße Tür ist die rettende Tür, dahinter befindet sich sozusagen, er sagt ja immer seine Mutter, Fragezeichen. Solche Dinge und so, das fand ich auch ganz nett als kleine, aber es ist auch sehr, ja, klischeebehaftet natürlich. Was ich interessant fand noch war, als Laris zu Picard sagt, also zu dem Kind Picard sagt, du musst dich dem nicht alleine stellen, also beziehungsweise, wofür hast du Angst? Und dann sagt Kind Picard, dass es diesmal genauso sein wird wie die anderen Male. Und dann sagt Laris, aber diesmal musst du dich dem Ganzen nicht allein stellen. Und dann dachte ich, Moment, hat er eben gerade gesagt, wie die anderen Male. Also offensichtlich hat er diesen Gang oder diesen Schritt sozusagen zu dieser Konfrontation hin oder zu dieser Tür oder dieses Durchschreiten dieser Tür, was ja sozusagen dann zur Endkonfrontation führt, hat er offensichtlich ja schon mal gemacht und vielleicht schon mehrfach gemacht. So habe ich das zumindest verstanden aus dem, was er gesagt hat. Oder? Also, so hatte ich das interpretiert dann.
Gute Frage.
Na, weil es hier so dargestellt wird, als hätte er diese Tür noch nie durchschritten. Aber ich glaube, das ist schon vielleicht, dass er so diese Konfrontation vielleicht in seinem Leben schon mehrfach hinter sich gebracht hat, aber immer mit Enttäuschung sozusagen. Und dass er deshalb jetzt auch davor zurückschreckt, es nochmal zu machen.
Schwer zu sagen, also.
Okay.
Mir ist also es jetzt dann nicht so, aber ich fand die ganze Szene, den ganzen Teil auch so, Klischee, gib mir meinen Star Trek zurück.
Hm. Ja, es hätte auch kürzer sein können, weil das Einzige, was ich wirklich spannend fand, war also, dass eben Talin, / nicht Laris, dort drin war und sie so als dieses fremde Element durch diesen ja technisch hergestellten Mindmeld da drin war und dann hinterher sich halt auch ihm geoutet hat, so, ja, übrigens, ich bin nicht von dieser Welt, und er sah, sie ist wohl eine Romulanerin, also vielleicht eine Vorfahrin von Laris, aber wer weiß, vielleicht ist es ja nochmal was anderes, was dahinter steckt, aber ja, ich fand das halt, ja, ein Bonding-Moment für die beiden. Aber es war halt, ja.
Was mir sehr gut gefallen hat, ich finde, es ist ein Satz gefallen oder zwei Sätze, die sie gesagt hat, die ich sehr, sehr schön fand, weil man ja sich auch fragt, warum muss ich durch diese ganzen Mist durchgehen und so weiter und so fort. Und sie sagt dann am Ende zu ihm, you do so much with this pain, you save worlds with it, ja. Also du tust so viel mit diesem Schmerz, du rettest Welten mit diesem Schmerz sozusagen. Also es ist für irgendwas ist es notwendig. Also dieser Schmerz, den du durchlaufen hast, der macht sozusagen dich zu dem, der du bist und führt eben dazu, dass du Welten rettest. Also warum ist Picard denn in die Sterne gegangen? Warum ist er, versucht er auch immer Leute zu retten? Also ich meine, es wird ja alles runtergebrochen auf diese Entwicklung sozusagen.
Ja. Und vor allem, weil er ja schließlich auch ihre Welt, also Romulus, gerettet hat. Woher sollte sie das wissen? Genau. Haha, das ist zum Beispiel etwas, sie hat zwar nicht gesagt, aber.
Nee, ich glaube aber nicht, dass sie das konkret auf Romulus bezieht,
wahrscheinlich
sondern.
Wahrscheinlich nicht.
Sondern sie weiß ja, dass er sozusagen ein Captain mit langjähriger Erfahrung sozusagen in den Sternen ist. Also ich denke, das könnte man auch so interpretieren. Was ich übrigens schön fand auch, du hast es gesagt, ja.
Ja gut, du erst, dann habe ich...
Ich wollte nur sagen, die Tatsache, dass sie sich als Romulanin geoutet hat, erklärt natürlich auch, wir haben da letzte Woche wir haben darüber gesprochen letzte Woche, dass ich ja die Vermutung habe, dass wir sozusagen hier eine Rückwärts-Timeline präsentiert bekommen. Also eine Picard vermutet ja, sie ist eine Vorfahrin. Ich vermute ja immer noch, dass sozusagen das jetzt hier das erste Treffen ist. Und ja, dass es die gleiche Laris ist, die wir in der Zukunft treffen. Also, dass das sozusagen rückwärts so, sich bewegt.
Song-mäßig.
Richtig, genau.
Wie bei Doctor Who.
Richtig, genau. Oder wie in Times Arrow halt auch.
Genau, weil bei Doctor Who gibt's einen Charakter, die begegnet dem anderen, also die begegnet dem Doktor, wo sie schon alles weiß und er noch nicht. Und dann entwickeln sie sich, also ihre Timelines gehen diametral zueinander.
Genau, genau,
als
ja.
Kontext.
Ja, genau. Und also das war ja meine Vermutung letzte Woche und ist es auch immer noch diese Woche. Und dass sie dann aber sich als Romulanin geoutet hat, das passt natürlich auch dazu, das passt zu dem Schimpfen. Also sie hat in Romulanisch geschimpft und das passt auch dazu, dass die Computer alle dieses romulanische Interface und so haben. Also das ergibt jetzt alles auch irgendwie Sinn. Und er so, siehst du, ich hab's gewusst. Also das fand ich ganz schön. Und was natürlich auch ganz schön war, ich fand tatsächlich, dass James Kallis dann der Vater war, fand ich jetzt nicht so überraschend. Also das war etwas, was man, finde ich, schon vorhersehen konnte. Was ich aber schön fand, war, hallo, hier ist der, James Kallis. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, also das ist, tut mir leid, dass ich immer wieder sage letzte Woche, aber ich muss es trotzdem erwähnen. Ja, wir hatten letzte Woche drüber gesprochen, dass James Kallis vielleicht auftaucht, denn der ist ja nirgendwo, also als Mitwirkender aufgetaucht, aber es ist ein Stunt-Double von ihm ja in IMDb aufgetaucht. Und daraufhin hatten die Fans ja spekuliert, dass er vielleicht doch irgendwo in Picard auftauchen könnte, aber die Interpretation war gewesen, Staffel 3 als Bösewicht. Jetzt ist er schon aufgetaucht und auch nicht wirklich als Bösewicht, sondern als Picards Vater. Und ich dachte so, wie geil, Gott sei Dank habe ich es letzte Woche erwähnt, weil ich hätte mich echt geärgert, wenn ich es nicht erwähnt hätte. Und jetzt haben wir es ja. Also hier ist er und ja. Er ist Picards Vater. Also ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er noch eine Rolle spielen wird in Staffel 3, aber in 2 ist er auf jeden Fall jetzt endlich aufgetaucht.
Ja, also was ich noch als Anmerkung hatte, ist einfach, ja, was sozusagen soziale Interaktion zwischen binären Geschlechtern halt ist, es ist halt, wo ich hoffe, dass da vielleicht noch was zu kommt, ist, weil wir haben die Situation von Picards Mutter, Picards Vater. Sie ist da die Person, die psychischen Probleme hat und er versucht hatte, irgendwie sich um sie zu kümmern. Und es gibt ja den Trope, also sei es in der Realität, aber auch in Geschichten, die ja die Realität quasi vorleben, dass quasi mit der richtigen Frau jeder kaputte Mann ganz gemacht werden kann. Und da ist halt so ein bisschen halt was, dass also, wenn es jetzt wirklich Laris sein sollte, dieser Trope, also der halt auch so ein bisschen bei Doctor Who mit River Song halt auch dabei ist, so, die dann quasi durch die Zeit geht, um für ihn da zu sein. Und ich hoffe, das wird halt nicht ganz so, während vielleicht jetzt eben in der Vergangenheit Picards Vater, wie es dargestellt ist, eher etwas brutaler oder unschön mit der Mutter umging, während halt die Wunden des Mannes doch besonders schön gepflegt werden sollen. Ja, das ist jetzt sehr plastisch, sehr, wie sagen wir, überspitzt dargestellt, aber es ist so ein Nebengedanke, es ist kein Hauptgedanke von mir dabei, aber wo ich denke, ah, bitte, bitte, Leute, macht das noch rund, dass genau dieser Trope, dieses Klischee vielleicht vorkommt, aber dann auch kritischer hinterher diskutiert wird. Das fände ich schön.
Ich habe auch noch 2, 3 Anmerkungen, also zum einen natürlich, es ist interessant, dass die Situation, in der wir PK als erstes sehen, wenn wir da sozusagen in sein Unterbewusstsein eintauchen oder in sein Hirn eintauchen, natürlich eine Therapiesituation ist. Das heißt, wir denken ja erst, es ist ja das Erste, was wir von ihm und seinem Vater, von dem wir ja noch nicht wissen, dass es sein Vater ist, sehen. Sie befinden sich ja in einem Gespräch und es wird ja seine Tauglichkeit geprüft sozusagen von Starfleet in diesem Gespräch. Und der Vater ist der Therapeut und Picard ist eben der im Gespräch sich befindet. Und das fand ich insofern spannend, weil hier mehrere Dinge gespiegelt werden. Also zum einen wird hier einmal gespiegelt, ich glaube, eine Situation, die Picard öfter mal in seiner Karriere hatte. Ich kann mir durchaus vorstellen, wie es auch im Militär halt so ist, wenn du traumatische Dinge hinter dir hast oder bestimmte Missionen, ja, dann wirst du wahrscheinlich... Genau, richtig. Na, ganz klassisch, genau. Dann wirst du halt solche Evaluationen durchlaufen müssen und vielleicht auch eben, ich denke, das ist nicht das erste Therapiegespräch, das er in seinem Leben geführt hat. Also das ist das eine, was da drinne steckt. Das andere, was da drin steckt, ist natürlich aber auch, fand ich, die Situation, die wir mit Q hatten. Wir hatten ja auch die Szene mit Q und René, wo er ja sozusagen den Therapeuten für René vorgetäuscht hat.
Gespielt hat, ja.
Richtig. Und das spiegelt sich so ein bisschen auch jetzt in dieser Szene. Und da kann man sich natürlich auch fragen, wenn das eine absichtliche Spiegelung ist, dann ist ja sozusagen Picards Vater in der Rolle, die Q hatte. Also ja. Sehr, sehr spannend. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich was zu bedeuten hat, ob ich hier zu weit interpretiere. Das werden wir vielleicht, glaube ich, am Ende sehen. Aber das fand ich einen Aspekt, den ich sehr spannend fand. Also das war das eine. Und das andere, was natürlich klar auch ein Aspekt ist, über den wir schon mehrfach gesprochen haben, ist klar, Mental Health, also mentale Gesundheit klingt auf Deutsch so blöd, aber also das, was als Mental Health als Stichwort läuft.
Ja, genau.
Das ist natürlich ein großes Thema hier in Picard, also gerade auch, wenn es um René geht, da hat es ja angefangen. Und es ist natürlich ein Thema auch, weil offensichtlich ja Picards Familie auch davon betroffen ist, eben durch die Mutter. Und dass ja Picard auch hier immer wieder Parallelen zieht zwischen seiner Mutter und auch René. Also das hat er ja auch in dem Gespräch schon gesagt, in der letzten Folge, wo er mit René ja auch spricht und sagt, dass es eben, dass seine Mutter auch also davon teilweise betroffen war von Anxiety und ja Panik und Angst und so weiter, dass es dann so weit geht, da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, aber das hat er tatsächlich gesagt im Gespräch, da habe ich jetzt im Nachhinein so gedacht, ach guck. Und das ist natürlich dann nochmal extra spannend in Bezug eben auf René, aber es ist natürlich auch interessant in Bezug auf Picard, weil wir haben ja die Szene, wo Picard mit seiner Mutter die Fenster bemalt und dann sagt er ja, er möchte nicht sein wie sein Vater, er möchte sein wie seine Mutter. Und da natürlich auch die Frage, ich meine, mentale Erkrankungen können sich ja durchaus auch in der Familie vererben. Also, oder man hat vielleicht Tendenzen dazu auch. Das kann ja durchaus, also genetisch bedingt, meine ich jetzt. Da ist natürlich auch die Frage, ob das vielleicht eine Rolle spielt. Also ich meine, Picard scheint ja offensichtlich das alles, also wenn es irgendwas geben sollte, das im Griff zu haben. Aber das fand ich auch einen interessanten Aspekt. Also einfach nochmal so als in den Raum geschmissen. Und was ich aber tatsächlich überraschend fand, war, dass er am Anfang in dem Gespräch mit seinem Vater, wo wir ja noch denken, das ist der Therapeut, gesagt hat, er ist klaustrophobisch. Und da dachte ich, Moment, das ist eine neue Info über Picard, die hatten wir vorher noch nicht. Vor allen Dingen sagt er ja auch selber, dass es so ironisch ist, dass er also geschlossene Räume sozusagen nicht ertragen kann, aber sich auf einem geschlossenen Raumschiff befindet und da sein einziger Ausweg raus in die Holodex ist. Und dann dachte ich, Moment, das wirft ein komplett anderes Bild auf diese Figur Picard als die ich vorher hatte. Also, oder ist es doch ein neuer Fakt, oder habe ich das irgendwie übersehen? Wussten wir das vorher schon?
Dass der Klaustrophobie hat.
Ja.
Das war relativ neu. Ich dachte eher so, jetzt kommt so ein Garak-Ding.
Ja, also ich meine, es scheint ja es scheint nicht so extrem zu sein wie bei Garak offensichtlich. Aber das fand ich sehr interessant. Also das ist natürlich auch, da kann man sich natürlich fragen, warum eine Person, die klaustrophobisch veranlagt ist, dann ausgerechnet sich einen Job sucht, in der sie die ganze Zeit in einem geschlossenen Raum eingesperrt ist, aus dem sie auch definitiv nicht raus kann, weil dann wäre sie ja, sonst wäre sie tot. Also den Weltraum kann er ja nicht. Ja, also das war sehr, sehr spannend. Sehr, sehr interessanter Fakt hier. Ja, aber auch hier wieder natürlich, ist es wirklich so oder ist das nur in Picards Kopf, was sich da abspielt? Also das meine ich mit unzuverlässiger Erzähler. Wir wissen halt nicht so richtig, wie stark wir dem Ganzen vertrauen können. Ja, also das waren noch so ein paar Aspekte, die ich reinschmeißen wollte.
Ja, und dann haben wir noch Jurati und nicht Jurati. Ja, wir haben natürlich erstmals Raffi und Seven, die ja eben, die sind ja eher so B-Plot in dieser Geschichte, wo sie halt nach La Sirena gehen und dann Jurati suchen und rausfinden. Jurati / Borg Queen Walked into a bar und haben dann ja die auf Videoaufzeichnungen gesehen, dass eben Jurati / Borgwin in die Bar ging, dort rumlief und dann ein Fenster zerstörte, um halt Endorphine hochzutreiben, irgendwie etwas zu fühlen. Also für mich wirkte die Szene so, dass diese Jurati Borgqueen diesen Körper testen wollte und eben ein Gefühl für was irgendwie auslösen, um eben die Endorphinproduktion und andere körpereigene Substanzen, um die Nanobot-Produktion der Borgqueen zu beschleunigen. Und das war halt auch für mich so auf so einer Metaebene, fand ich das sehr witzig, weil diese Borgqueen hätte sonst irgendwo, hätte Autozeiten zerstören können oder sonst noch was. Es war fast ein bisschen weit hergeholt, dass sie also in eine Bar geht. Okay, sie trägt ein Abendkleid und man kennt das so, so Personen in Abendkleidung, geistert durch die Nacht und geht dann nach einer sehr eleganten Veranstaltung in eine eher rustikale Bar mit Live-Aufführung und es gibt ja diese Witze, gerade in Amerika, im englischsprachigen Raum oder genau mit XY walks into a bar und ich dachte, das haben sie bestimmt auch deswegen gemacht, dass Fans vielleicht Witze erfinden und jetzt bitte, ich habe zwei Stück, kurze. Erste ist, the Borg Queen walks into a bar und also die Borg Queen geht in eine Bar und sagt dem Bartender ein Martini bitte. Ja, wie denn? Ja, perfect, of course. Der Witz dahinter ist, es gibt ein perfect Martini, also entweder in der Balance, wie Wermut zu Gin ist, oder auch es wird halt gesagt, wie wird ein perfekter Martini überhaupt perfekt, je von der Herstellungsweise, weil es gibt für Martinis sozusagen so, es ist eine eigene Wissenschaft für sich, den Martini-Cocktail herzustellen. Und Borg suchen ja nach Perfektion. Ja, ich habe meinen eigenen Witz erklärt, aber ich wollte halt jetzt für Leute, die
aber ich glaube, den musstest du erklären für die Nicht-Martini-Trinker. Genau.
Genau. Und dann habe ich noch einen anderen, der ist eher etwas nerdiger oder IT-lastiger, ist Borg Queen kommt in eine Bar, smashes windows and okay. The bar und der Barkeeper sagt, ja super, jetzt kann ich endlich Linux installieren.
Ui, der kam tief, der kam tief und flach.
Ja, so muss das ja auch. So müssen diese Witze auch. Es gibt diese Barwitze. Der flacheste Walk into a Barwitz kann man auch mit der Borg Queen machen. Borg Queen walks into a bar and says, ouch! Mal sehen, ob wir rauskommen.
Nein, ich komme nicht drauf.
Into a bar muss nicht nur eine Bar als Räumlichkeit, kann auch eine Stange sein.
Ah, okay, ja, da ist meine, da, so weit habe ich mit Englisch nicht gedacht.
Der ist so flach. Aber ich sag mal so, ich gehe stark davon aus, dass die Motivation, die Szene so zu schreiben, wie sie ist, von diesem Witz herrührt. Ich verwende sehr viel darauf.
Ich musste vorhin auch lachen, als du das so sagtest, weil ganz ehrlich, wenn wir nach den TV-Universen dieser Welt gehen, muss L.A. nachts voll von Leuten in Abendkleidern sein, die barfuß durch die Stadt laufen. Aber
ja, das ist ja so ein Trope.
Genau,
das ist ja
genau.
Das ist schon allein, also wie auch die Folge davor schon, diese Endeinstellung. Wie sie halt sozusagen barfuß, die Skyline in der Hand, Skyline in die Nacht hineinläuft. Und da war natürlich dieses Klischee von, oh, nach der großen Party in eine abgewetzte Bar zu gehen, war auch ein bisschen, denke ich, vielleicht sogar auch ein kleiner Wink an Lower Decks, wie also Bäumler und Marilyn nicht auf diese große Party auf dieser Starbase durften, weil sie zum falschen Schiff kamen und dann alle anderen halt quasi von dieser hochgestochenen Veranstaltung zu dieser eher so rustikalen Bar gegangen sind. Und ich denke, das war auch so dieser Trope da noch mit drin und das fand ich sehr schön. Und dann, wie Ruffy und Seven so ein bisschen Detektive spielen und genau. Und
vielleicht kann ich noch ergänzen, also kleines Easter Egg in der Bar, wenn Gerard reinkommt, haben wir ja eine Sängerin, die da singt, und die Sängerin ist Sunny Ossel, das ist die Ehefrau tatsächlich im echten Leben von Patrick Stewart, und die singt ja Take You Down, und die konkreten Textzeilen, als Gerard hier reinkommt, sind ja: Ich lasse mich nicht vertreiben, ihr könnt mich nicht aus dem Weg räumen, ich bin da und gehe nicht weg. Aber der Song an sich heißt Take You Down. Und wenn das nicht vielleicht ein Foreshadowing ist auch, weil das ist ja genau das, was sie wollen. Sie wollen die Borg-Queen ja sozusagen festnehmen oder einfangen oder wie auch immer. Also sie wollen sie oder ja downtaken halt sozusagen.
Oder halt auch aus Jurati's Sicht quasi, weil ja, es ist ja immer noch die Spekulation, dass quasi die Borg-Queen aus der ersten Folge mit der Maske quasi eine Jurati-Borg-Queen ist, die die Borg geändert hat. Dass die Borg nicht mehr auf reine Assimilation und Build an Empire und Unterjochung besteht, sondern dass sie eher so eine vielleicht so eine friedlichere Kooperative sind, die sogar sagt, wir wollen mit der Föderation zusammenarbeiten. Und also, dass eben die Jurati in sich selbst, also quasi sozusagen für sich einsteht, ihre Frau steht und sagt, nee, ich lasse mich übernehmen. Im Gegensatz, und jetzt kommt ein ganz großer Bogen, ganz, ganz großer Bogen zu Staffel 2 Discovery, weil wir haben ein Leland, der auch so übernommen wird von Control und sich nicht durchsetzen kann, während sie wahrscheinlich sich durchsetzt. She is her own woman. Also wie er sagte, I'm my own man. Und dann bench weg. Und ja, genau, das ist
ja. Ja, also mal gucken. Spoiler, falls ich
gesehen habe. Genau. Und aber ich habe ja gewarnt vorher. Und das auch wieder so, diese spiegelnden Elemente, diese Reime von Star Trek. Und das war halt eben, denke ich, diese Textzeilen auf jeden Fall so ein bisschen auch einerseits Meta-Ebene, ja, wir müssen die Borg-Queen irgendwie erledigen, oder halt, ja, Jurati in sich selbst, dass sie mit dieser Situation und der Borg-Queen ja das auch erledigen oder entledigen oder anders sozusagen beeinflussen muss, um die Borg-Queen zu ändern. Also diese Geburt dieser Borg-Queen eine andere Art Borg-Queen wird. Mhm.
Also es passt auf jeden Fall wunderbar, und hier als kleine Anekdote, also Picard und seine Ehefrau arbeiten wohl sehr selten miteinander, also sie sagen explizit, dass sie oft Projekte haben, wo sie auch absichtlich nicht miteinander arbeiten, und dass es jetzt hier aber zufällig gepasst hat, dass Patrick Stewart also seine Frau auch vorgeschlagen hat für diese eine Szene, und das Lied ist aus einem Album, das hat alles zufällig gut gepasst, ja, es ist nicht dafür geschrieben oder so, sondern es war aus einem schon existierenden Album und es passte halt ganz gut. Und
Von ihr, richtig.
Sie ist Sängerin von Beruf, genau. Und es gibt ein ganz süßes Video, wo gefilmt wurde, wie Patrick Stewart mit seiner Frau zusammen sich die Folge anguckt und wie die dann alle darauf reagieren, auf diese Szene. Und es ist ganz, ganz niedlich. Oh. Und seine Frau ist auch so süß, weil die meinte, ja, und ich will keine Spoiler. Verrate mir keine Spoiler. Ich habe die Folge noch nicht gesehen. Ich will auch gar nichts wissen. Der Mann darf mir auch nichts erzählen. Ich guck die Serie wie alle anderen auch im Fernsehen. Und ich dachte so, ach, wie goldig. Ja, also das ist einfach ganz nett, so noch als Anekdote nebenbei. Ja, und also das ist so ein bisschen, was mit Ruffy, Seven und Jurati sozusagen als eine der B-Stories noch erzählt wird nebenbei.
Naja, wobei ein bisschen Detail kann man da ja noch, kann man da ja noch anbringen, denn sie wollen ja erstmal nach Agnes suchen, was dann halt nicht funktioniert, weil halt irgendwie das Panel rebootet. Und Seven da so, Moment mal. Das ist Borg. Oh scheiße, wir haben ein Problem.
Ja, sehr schön auch, dass wir hier wieder mal aber das kommt nicht so häufig vor, die Borg-Schrift gesehen haben.
Ja, und die Szene in der Bar mit Jurati, ich habe da zuerst halt so, ach nee, bitte nicht. Weil, ich meine, sie kommt da halt rein in diesem roten Kleid mit dem sehr tiefen Ausschnitt. Und dann sind da halt ein Haufen Kerle, die so aussehen, so, yummy, Frischfleisch.
Ja, das Geile ist, weil genau das Gleiche denkt sich Rorati auch. Und du siehst schon so in den Augen so, ja, komm du mir nur her.
Und da hätte man auch andere Methoden zur Endorphinproduktion finden können als Fensterscheiben einschlagen.
Naja, ich bin froh, dass sie ja nur die Fenster eingeschlagen haben. Ja. Wenn sie jetzt angefangen hätten mit irgendwelchen entweder Liebesspielen oder aber Prügeleien, das wäre mir schon wieder noch mehr Klischee gewesen.
Ja, genau das hatte ich halt befürchtet, dass es halt dahin geht, aber dahin ist es halt glücklicherweise nicht gegangen. Oder wir haben es noch nicht gesehen. Gucken wir mal, was da noch kommt. Und du wolltest jetzt einschwenken auf die dritte
mich ein bisschen beschweren, denn ich wollte über Rios sprechen.
Genau.
Also das ist ja auch eine B-Story, die wir bekommen.
Weil ich noch auch noch nebenher, gleich wenn ihr fertig seid, noch einen kleinen Gedanken zu dem Romulan Reveal und Picard und den Sachen.
Ja, dann zieh das doch vor.
Passt ja jetzt hier besser.
Genau, weil das ist zum Beispiel etwas, was ich sehr positiv oder spannend fand an der ganzen Sache oder auch von dem von der Sache, dass sie also als Romulanerin sich dessen Picard annimmt, also außerhalb von dem Trope, den ich vorher gesagt habe, der eher so ein Nebengedanke ist, das wurde ja schon von wie hieß er wieder, Michael Chabon, der die erste Staffel ja der Showrunner war, war ja auch in seinen Blogposts, wir haben die ja auch mal damals in unseren Shownotes auch verlinkt und auch in der ersten Staffel sehr etabliert wurde oder generell auch vorher schon etabliert war, dass auf Romulus die romulanische Kultur sehr auf Geheimnisse beruht und Dinge für sich behalten und den eigenen so viel verschiedene Namen für verschiedene Kontexte haben und den eigenen wahren Namen zum Beispiel Namen zu verbergen. Und ich denke, sie wird in jemand wie Picard, der auch sehr viel unter Layern, weißt du, diese ganzen Schichten, wie du erwähnt hast, Britt, ist ja das, was auf Romulus sozusagen die soziale, gesellschaftliche Norm ist. Und das wahrscheinlich ein Mensch war, mit dem sie einfach konnte, weil sie seine Art verstanden hat. Und ich denke, dass sie halt, da hast du auch gemerkt, sie war jetzt nicht so verstört von seinem Inneren und was da passieren würde. Sie hat wahrscheinlich auch schon genug andere Mindmelds, wie auch immer, gemacht mit ihrer Maschine, ihrer Technik, die sie da hat, mit diesem Spitzohr. Das war so ein schönes Foreshadowing. Oh, dieses Metallspitzohr, wunderschön. Und diese, wie einfach so, sie also eine Psyche wahrgenommen hat oder einen inneren Geist wahrgenommen hat, der eben in verschiedenen Schichten Dinge verbirgt über sich. Und dass eben diese Gemeinsamkeit, diese strukturelle Mentalität, denke ich, ihr gelegen hat und sie deswegen halt auch irgendwie, ja, auch als Laris später gut mit Picard kann. Genau deswegen.
Aber da natürlich auch noch interessant, dass sie ja auch sagt, eigentlich werden wir dazu eingesetzt, unsere eigene Spezies zu beobachten. Romulaner beobachten als Wächter Romulaner und Menschen beobachten Menschen. Und manchmal hat sie gesagt, ähnliche Alien-Spezies. Also offensichtlich ist ja hier der Kreuzungspunkt sozusagen zwischen ihr und Picard. Ja. Aber das fand ich auch ganz spannend. Aber das erklärt natürlich ja. Ja, also und natürlich apropos Spitzohr, du sagst es ja schon, also das ist natürlich auch nochmal ein schöner Rückbezug auch auf Spock, ganz klar, weil Kirk nennt Spock ja dauernd Spitzohr. Also das ist ja.
Natürlich. Ja.
Sehr schön.
Und nicht zu vergessen, die diversen Nicklichkeiten zwischen McCoy und Spock.
Ja, oh, natürlich, selbstverständlich. Ach, da steckt so viel drin.
Ja gut, es wäre wahrscheinlich, weil sie hat natürlich ihre Ohren verborgen, aber ich denke, weil sie so wahrscheinlich nicht viel in der Öffentlichkeit ist oder so weiter, wird es wahrscheinlich nicht auffallen, dass sie halt grünes Blut hat natürlich als Romulanski.
Ja, die Frage ist, wann kommst du in die Verlegenheit und Blut, wenn sie sich mehr oder minder fernhält von den Leuten, also ja.
Und sie wird wahrscheinlich halt ihre eigene medizinische Versorgung haben. Das ist wahrscheinlich sowas wie diese Alltagsdinge wie mal Blutabnahme oder sowas. Das ist ja grün. Was soll das denn?
Ja, apropos eigene medizinische Versorgung. Hier schlagen wir den Bogen zur medizinischen Versorgung, sprich zur Klinik. Also kommen wir mal zu Rios und Dr. Ramirez. Also, Rios verrät Dr. Ramirez und ihrem Sohn im Grunde, dass er aus der Zukunft kommt. Also er sagt zwar nicht konkret, ich komme aus der Zukunft, aber er verrät ihn, dass er es kommt dazu, also okay, warte, muss ich von vorne anfangen. Also
wir haben die Situation mit Picard all over again.
Ja, genau. Hallo, also wir haben die Situation richtig. Wir haben die Situation mit Picard. Also zuerst mal haben wir die Situation mit Picard, wo er ja wo er in dem Zimmer ist, das Zimmer ist abgeschlossen und sie dann sagt, das ist meine Klinik, hier gibt's keine verschlossenen Türen. Und dann die erste Situation ist, warum zum Teufel gibt Rios ihr den Schlüssel? Das ist erstmal schon mal das Erste, wo ich nur so denke, warum? Also der versucht ja doch nicht mal mit ihr zu streiten oder zu argumentieren oder ein bisschen Zeit den Leuten zu verschaffen. Nein, er gibt ihr einfach den Schlüssel und macht, behalte bitte, also have an open mind, also versuche irgendwie das Ganze ohne Angst zu betrachten, mit offenen, wie sagt man?
Augen, genau.
Offenen Augen sozusagen, genau. Verschließ dich nicht vor dem, was du jetzt siehst und so. Dann kommt sie da schon mal rein und sieht natürlich dann Laris und Picard und wie die da halt miteinander zusammengeschaltet sind. So, das ist die erste Geschichte. Zweitens, dann hat ja Picard diese Komplikation und dann bittet er ja Ruffy oder Seven, ich glaube Ruffy, ja so ein Stabilisationsding runter zu beamen und statt dass er dann hingeht und mit diesem Stabilisationsding versucht, das Gehirn von Picard zu stabilisieren, drückt er das Dr. Ramirez in die Hand und sagt, ich bin kein Arzt. Und sie so, ja, aber ich bin auch kein Gehirnchirurg, ich kann das nicht. Und so. Und sie so, ja, hier ist das Instrument, mach mal. Ja, und dann denke ich mir nur so, also ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass Rios, der im 24. Jahrhundert aufgewachsen ist, das Gerät besser bedienen kann als eine Frau, die sowas noch nie im Leben in der Hand gehabt hat, eine Ärztin, auch wenn sie Ärztin ist, ja, ist auf jeden Fall höher. Also dieses Warum, ja, aber gut, offensichtlich hat es ja dann funktioniert. Also das war auch so eine Szene, wo ich sagte, also, oh, so, das war das
Dachten
Zweite.
Wir dabei einfach nur, dass wahrscheinlich sie vielleicht von den Regionen des Kopfes, wo man es hinhalten sollte, eine genauere Ahnung hat.
Und ich denke, oder ein Gespür mehr oder so.
Genau, ja, so diese anatomischen Kenntnisse wahrscheinlich. Sowas wie, ich gebe dir das, kannst ungefähr wissen, was es ist, wird schon keinen Schaden anrichten. Und vor allem, was ich in der Szene aber gut fand, also gut geschrieben fand, war, wie sie die ganze Zeit gesagt hat, sag mir nicht noch einmal, dass ich dir vertrauen soll. Ja. Und er stattdessen sagt, ich vertraue dir.
Ja, okay, das stimmt. Das war gut. Ja, also aber das war auch so eine Szene, wo ich so gesagt habe, also so, dann ging es weiter. Dann war das mehr oder minder erledigt und dann malt er ja da draußen mit Ricardo, hast du ja schon gesagt, El, und dann kommt sie ja wieder dazu und offensichtlich scheint sie ja ein Grundvertrauen scheint sie ja zu haben in ihn. Also, es ist ja also sie lässt ja auch ihren Sohn mit ihm allein und so, also sie ich glaube schon, dass sie das also sie sagt er sagt ja auch zu ihr, du hast Instinkte, wenn es um mich geht und die stimmen auch. Auch wenn vieles von dem, was ich dir erzählt habe, quasi Lügen sind, sozusagen. Aber so den Grundcharakter, da trügen dich deine Instinkte nicht. Also nach dem Motto, ich bin schon ein guter Kerl, so. So. Und dann kommt ja auch sowas, dieses Warum? Und jetzt kommt wieder dieses, ich habe eigentlich nur ein großes, einziges Warum über diesen ganzen Austausch die ganze Zeit stehen. Dann verrät er ihr ja, also erstmal sagt er, sie sagte, bist du ein Alien? Und sie so, nein, ich bin ein Mensch. Und dann so, und dann kommt ja dieser Dialog, der sich eins zu eins spiegelt aus The Voyage Home. Wo sie sagt, bist du aus dem Weltraum? Und dann sagt er, nein, ich bin aus Chile, ich arbeite nur im Weltraum, ja. Und das spiegelt natürlich diesen Dialog, den wir in The Voyage Home hatten, wo Kirk zu Gillian Taylor sagt, auf die gleiche Frage, nein, ich bin aus Iowa, ich arbeite nur im Weltraum. Ja, also das ist ja natürlich eins zu eins hier gespiegelt. Und ich hatte ja schon gesagt, dass diese ganze Story mit Rios und Ramirez ja sehr deutlich Jillian Taylor und Kirk sozusagen spiegelt.
Natürlich.
Das ist natürlich auch immer die ganze Zeit schon gewollt. Und ich meine, wenn wir uns daran halten, ist das, was jetzt passiert ist, nicht überraschend. Rios verrät ihr nämlich dann, dass er sozusagen... Er sagt nicht, er kommt aus der Zukunft, aber er verrät ja sozusagen, dass er zumindest nicht von hier ist, weil er nimmt sie mit, er beamt sie hoch auf sein Schiff und Ricardo ist ja da ganz so, Weltraumschiff, ja.
Und erstmal, sie werden rübergebeamt, sie lässt die Kaffeetasse fallen, ja. Er lässt sein Raumschiff fallen.
Ja, was übrigens das Shuttle ist von René, aber ja.
Und dann halt dieses, oh, ich werde alles anfassen.
Ja, das ist ein Grund, ja, ich liebe.
Natürlich war das,
was man halt nie durfte, was ja auch Will Wheaton damals in seiner Zeit bei TNG so cool immer gesagt wurde. Nichts anfassen.
Ja, ja.
Genau.
Das ist ja auch der Klassiker für Kinder, ja, ja.
Genau. Du darfst nichts anfassen, genau. Und in so einem Raumschiff. Erinnert mich das jetzt ganz weit hergeholt, da gibt's die. Ich glaube, wie hieß das wieder? The Bonding oder Hero Worship. Eine der beiden TNG-Folgen, also die TNG-Folge, wo die Enterprise ein Science Vessel birgt und da ist halt nur noch ein kleiner Junge darauf überleben.
Ja, ich weiß, welche du meinst. Ich suche sie kurz.
Und er sagt halt, oh, ich bin ja dran schuld, weil ich bin, er habe ja dann, als ich durchgerüttelt worden bin von diesen Wellen, verschiedene Panels angefasst und das hat bestimmt dazu geführt, dass unser Schiff dann Schaden genommen hat. Und das ist halt quasi diese invertierte Ding, schon wieder dieses Motiv mit Kind und nichts anfassen dürfen und Kind auf dem Raumschiff richtet Schaden an. Und das eben gerade das, dass er einfach lostigern durfte, ja. Und ich schaue mir dieses Schiff jetzt an, so okay.
Ja, ja. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, und dann haben wir natürlich noch den Aspekt, den du auch schon genannt hast, von wegen Vaterfigur und so weiter. Ich finde ja interessant, dass Rios offensichtlich sich seiner selbst sehr bewusst ist. Also er weiß, er durchschaut ja auch seine Dynamik mit Picard und auch ihm ist auch klar, er sucht eine Vaterfigur und die findet er in Picard sozusagen. Also ich finde, dass er ein sehr gutes Bewusstsein für sich selber hat. Auch in dem Gespräch, aber mit Dr. Ramirez, wo ich dachte, er erzählte das so und ich dachte so, okay, da hat einer offensichtlich schon mal ein bisschen analysiert, ja. Also das ein oder andere Gespräch wird er da schon geführt haben, über diese Dynamik oder diese Tatsache. Also das fand ich ganz interessant. Aber, also, ich hab's schon mehrfach gesagt, Rios, ich finde, die Schreiber, also im Writers Room, die tun der Figur ein bisschen Unrecht, weil sie sich öfter mal in Picard, nicht nur hier, auch schon am Anfang in der Klinik, wo er sich zum Beispiel dem Eispersonal stellt und so weiter, der verhält sich einfach öfter mal doof. Und das entspricht gar nicht der Figur Rios, wie wir sie kennengelernt haben. Und das ist aber oft der Plot Convenience geschuldet. Also ich finde, er wird hier in dieser Staffel sehr oft verwendet, um einfach bestimmte Plotpunkte weiterzutreiben oder anzufachen oder bestimmte Dinge anzusprechen. Und wie gesagt, ich finde, das wird der Figur nicht gerecht, weil ich finde auch hier wieder, mir ist schon klar, dass gezeigt werden soll, dass Rios ja unheimlich verliebt ist in Ramirez und deswegen möchte er ihr quasi beweisen, wie sehr er sie liebt und ihr das alles zeigen und sozusagen sein ganzes Selbst ihr öffnen. Und ich meine, es ist ja auch so dann auf dem Schiff, er gockelt ja schon so ein bisschen rum. Also so, das ist mein Schiff, guck hier und so, ja. Also das ist natürlich auch so ein bisschen, was da mit drin mit reinspielt. Aber hallo, das ist ein Starfleet-Offizier, der weiß doch eigentlich ganz genau, dass das, was er da macht, falsch ist. Und ich glaube, Rios hätte das eigentlich nie so gemacht und dass die dem das so geschrieben haben, das stört mich unheimlich.
Ich habe die Folge übrigens gefunden, die Elle meinte, es ist die Folge Hero Worship 511 von TNG. Link findet ihr in den Charts.
Also ja, das stört mich halt. Also ich weiß nicht, ob das nur mir so ging, dass mich das so wahnsinnig gestört hat, aber ja. Das ist das eine. Und ich meine jetzt, ich habe eine Frage an euch. Also ich weiß, was ich vermute. Was glaubt ihr? Glaubt ihr, Rios bleibt in der Vergangenheit oder glaubt ihr, er fliegt einfach heim oder glaubt ihr, er nimmt Ramirez und ihren Sohn mit? Also was glaubt ihr, passiert da in Zukunft mit denen?
Also
ich mitnehmen.
Wahrscheinlich mitnehmen oder lässt irgendetwas Signifikantes da? Ich weiß nicht, ob er da bleibt. Da bin ich so gespalten. Er könnte Cisco in ein paar Monaten dann helfen. wegen dem Sanctuary District kann man schnell nach San Francisco rüberfahren und mit Cisco dann heim. Mit Cisco nach Hause, genau. Kann er sagen, hey, Cisco.
Also ich glaube Folgendes. Wenn wir uns an The Voyage Home halten, was ja bisher die ganze Zeit zitiert worden ist, dann müsste er sie mitnehmen.
Ja. Ja?
Aber ich finde schon, dass wir hier ein bisschen andere Dynamik haben, weil Ramirez wenn die alleine wäre, so wie Gillian Taylor ja alleine war, dann wäre das für mich gar keine Frage. Hätte ich gesagt, ja, nehmt sie mit, fertig, aus. Aber in dem Fall hat sie ja einen Sohn. Und als Elternteil reißt man ja sein Kind sozusagen nicht einfach aus einer vertrauten Umgebung mit den vertrauten Strukturen einfach so raus. Vor allen Dingen nicht, wenn man nicht weiß, was diese vermeintliche Zukunft ja zu bieten hat. Also es ist ja eine völlige Unbekannte, in wo sie sich reinbegeben würde. Deswegen, das ist eine Dynamik, wo ich sage, oder eine Problematik, wo ich sage, ich weiß nicht, ob das so eindeutig ist, also ob sie das dann machen würde. Auf der anderen Seite, ich könnte mir eher vorstellen, dass Rios bleibt, aber hier ist die Problematik, eigentlich gibt's in einigen Jahren ist ja der dritte Weltkrieg. Also wenn die Timeline so bleibt, wie sie vorher war, und dafür arbeiten sie ja, also da arbeiten sie ja drauf hin, dann weiß Herr Rios, dass bald der dritte Weltkrieg kommt. Also dann würde ich sie doch lieber mitnehmen, als dann da zu bleiben.
Genau.
Und also das ist alles sehr, sehr schwierig. Das sind alles so Dinge, wo ich überlegt hatte.
Ich möchte dein Argument mit dem Kind gerne gegen dich drehen.
Ja. Chance sozusagen für das Kind in der Zukunft, oder was?
Der Sohn wird der Grund sein, warum sie mit Rios mitgehen in die Zukunft, weil er nicht mehr weg möchte. Aus dieser Raumschiffe, hier ist alles so viel toller, Welt.
Es gibt eine Sache, und die da sehr, sehr interessant ist. Da muss ich aber Credit an die anderen geben, sozusagen. Ich habe das nicht gesehen. Und zwar in der Szene mit Seven auf der La Sirena, wo ja diese Hilfsgüter von für die Fenris Ranger sind, also diese Kisten, ja? Da sind ja so ganz viele verschiedene Symbole drauf. Und auf den Kisten ist ja auch, auf der einen Kiste ist ein Schmetterlingssymbol drauf, wo auch, und das ist das gleiche Symbol, das die Klinik hat. Und jetzt wird spekuliert, es gibt zwei Spekulationen. Entweder.
Weil das medizinische Hilfsmittel.
Richtig. Entweder es ist drauf, weil sie in die Zukunft mitgegangen ist und dort sozusagen Maripol-mäßig, also sozusagen vielleicht das entwickelt hat oder was Neues aufgebaut hat. Also es sind aber medizinische Hilfsgüter, medizinische Klinik und so. Das ist die eine Interpretation. Die andere Interpretation ist, sie ist da geblieben und hat sozusagen ausgehend aus dem 21. Jahrhundert eine Riesenfirma sozusagen aufgebaut, die
oder halt eine Organisation.
Ja, genau, die es im 24. Jahrhundert noch gibt.
So und, wie
richtig, so genau. Und sehr, sehr spannend. Also das, ich habe das auch nicht gesehen, dass da dieses Schmetterlingssymbol drauf war, aber es gibt Bilder, wo Leute Screencaps gemacht haben, wo man das ganz deutlich sieht, dass das gleiche Symbol ist. Und das wurde besprochen unter anderem, also Jörg Hillebrand hat es gesehen, Taotica hat drüber gesprochen und auch Panel Discovery. Also nur so als paar Name-Dropping. Nicht, dass ich hier das entdeckt schon, hätte. Aber das war sehr, sehr spannend, ja. Und dann dachte ich, guck.
Ja. Stimmt, dass also quasi der Schmetterling, also entweder so halt wie Rotes Kreuz oder dass sie halt in die Zukunft geht und dort sich eben für medizinische Notfälle, Situationen außerhalb der Föderation einsetzt, so wie sie sich halt im 20. Jahrhundert das gemacht hatten. Das könnte im 21. Jahrhundert, nicht 20. Jahrhundert, war die Wahldame. Es war die Wahldame.
Ja, es passt natürlich auch, weil wir erinnern uns daran, dass ja Rios in dem Gespräch mit Raffi gesagt hat, dass er sie so bewundert, weil sie gesehen hat, dass in ihrer Community sozusagen der Bedarf für medizinische Versorgung da ist. Und dann sagt er, sie ist so toll, sie hat ein Krankenhaus aufgebaut, weißt du, also dieses, merkt man schon, er hat einen Crush, wo sie ja noch sagt, ei, Rios, pass mal auf, nicht, dass du dich jetzt hier in was stürzt, was keine Zukunft hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann
I'm talking from experience.
Genau, ja. Ja, naja, aber das also sehr, sehr spannend. Und da kann man sich halt fragen, also ob das jetzt sozusagen basiert auf dem 21. Jahrhundert und der Entwicklung ausgehend davon oder eben vielleicht auf einer Entwicklung, weil sie in die Zukunft mitgereist ist. Aber das war sehr, sehr spannend, ein spannender Aspekt. Ja.
Was auch spannend ist, was machen wir aus der letzten Szene dieser Folge?
Oh ja.
Weil die hat mich mit sehr, 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 sehr vielen Fragezeichen hinterlassen.
Halt uns doch die letzte Szene gerade nochmal zusammen.
Genau, also wir sind mal wieder in 10 Forward Avenue, denn Jean-Luc guckt nochmal bei der guten Geinin vorbei.
Weil er möchte,
dass sie einen Q herbeiruft.
Und ich finde es noch so geil, weil sie sprechen immer von einem Q und wir gehen ja immer davon aus, dass dann auch unser Q auftaucht, aber theoretisch könnte ja irgendein Q auftauchen.
Genau, weil
ich meine, unser Q ist vermeintlich der nächste. Ja, also wir gehen ja davon aus, es ist unser Q, weil das ist sozusagen der am nächsten wohl dran ist, ja? Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird nie gesagt, aber so wie sie das beschreibt, klingt es immer so wie der nächste, der in der Nähe ist, der kommt dann so, ja. Und das wäre ja unser Q, aber theoretisch müsste es gar nicht unser sein, ja.
Mhm. Und also was ich halt seltsam finde, also zum einen diese ganze Erklärung wieso, weshalb, warum. Also,
die fand ich aber super. Das ergab mal Sinn plötzlich.
Ja, weil das war halt auch, weil es, ich sag mal so, mit dieser Flasche, es sah natürlich so ein bisschen märchenhaft aus, wie Flaschengeist und so weiter, aber es ging ja tatsächlich um so sinnlich wahrnehmbare Phänomene oder halt die auch mit sensorisch wahrnehmbare Phänomene wie Töne.
Und also ich fand diesen Vergleich mit Musik, den fand ich wunderbar, weil wenn jemand ein Gehör hat, ein musikalisches Gehör, dann hört er auch die falschen Noten im Gesamtbild. Und das führt dazu, das erklärt zum Beispiel auch, warum in Yesterday's Enterprise, da hatten wir ja drüber diskutiert, warum erkennt sie in Yesterday's Enterprise, dass sich was verändert hat? Und warum erkennt sie das jetzt nicht hier? Weil sie vielleicht, und sie erklärt das in Yesterday's Enterprise ja damit, das hatte ich ja auch gesagt, sie erklärt es damit, dass sie sagt, sie hat jetzt mehr Erfahrung und sie hat den Instinkt. Aber wenn sie, aber ich finde dieses Erklären mit Noten, das finde ich so schön, weil man, sie hört also, dass da irgendwas nicht stimmt, da ist ein Missklang und den hört sie raus. Und man kann ja sein Gehör schulen. Und dass man das sozusagen schult und mit mehr Erfahrung vielleicht auch besser wird im Erkennen, das ergibt total Sinn. Also deswegen fand ich dieses Bild von der Musik hier so ganz großartig.
Ja, eben. Also das also mit dieser Schrei, den sie also bestimmte Töne treffen musste, um eben Q zu rufen.
Ja, und das ist auch nicht so, also das war ja auch die Diskussion, wie, braucht die dann die Flasche? Ist es dann die gleiche Flasche wie bei der ersten Verhandlung oder wie? Na, ich glaube ja nicht, dass das sozusagen, ich glaube, die Flasche ist sozusagen ein Werkzeug, dessen sie sich bedient, aber das ist nicht die gleiche Flasche. Und wir wissen ja auch gar nicht, also kann es irgendeine random Flasche sein? Ist es eine spezielle Flasche? Haben die irgendwie mehrere von diesen Flaschen?
Eine spezielle, also, rituell hergestellte Flasche, die eben L'Oreans haben, bekommen oder sich machen, um Cues zu rufen, weil sie das Recht dazu haben. Dass sie quasi diesen, wenn man es jetzt mythologisch oder märchenhaft sieht, ist das halt quasi ein magischer Pakt, eher sozusagen eher sensorisch, wissenschaftlich greifbar erklärt wird. Das ist ja das Schöne, was Star Trek macht. Ist ja eben diese Brücke zwischen Märchenwelt und also magischer Welt und technologischer Welt.
Ja, übrigens hier auch sehr schön. Mir hat ja tatsächlich ehrlich gesagt sehr gut gefallen, dieses diese Easter Eggs oder diese Meta, wie sagen Meta Pfeile in alle Richtungen. Also natürlich haben wir hier auch Genie in the Bottle, ja, also wir haben die Flasche und wir haben sozusagen Q als
genau
Flaschengeist.
Das war genau das, was mich
das fand ich so großartig
verstört hat.
Aber weißt du, warum ich das so großartig fand? Weil erinnern wir uns bitte, also vielleicht erinnert ihr euch nicht dran, aber ich erinnere mich dran. Erinnert ihr euch an die Serie Genie? Da war das doch auch immer so,
ja,
dass die sozusagen mit den Augen immer so gezwinkert hat und ich finde, das ist auch ein Trope, den man öfter hat, das Flaschengeister schnipsen. Und ich meine,
ja,
Q schnipst ja auch, wenn der seine
ja
Sachen, also weißt du, das ist so großartig. Ich fand, das passte
ja
so wunderbar, ja. Also da
werden
mehrere Dinge quasi zitiert und angesprochen. Es sind Märchentropes und Fantasy-Tropes, die hier mit reinspielen. Das fand ich ganz toll. Und
vor allem könnte eins sogar dann auch sagen, dass der Flaschengeist aus Tausend und einer Nacht
ja
vielleicht auch eigentlich ein Q ist.
Ja, natürlich. Oder auch Aladdin. Also
ja,
ich meine, es gibt so viele.
Aladdin könnte ein
also der Geist in Aladdin, meine ich.
Sein.
Ja,
genau.
Also genau, es gibt so viel Interpretationsspielraum. Also das war was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und das ist eine Geschichte, die hier reinspielt. Was hier natürlich auch reinspielt, das fand ich wiederum ein bisschen schwierig, weil auch hier wieder Klischees natürlich bedient werden. Also die schwarze Frau, die Geister hochbeschwört. Also es hatte so ein bisschen auch Voodoo-Anklänge, fand ich, gerade auch mit diesem Schrei. Also das finde das, oder vielleicht ist es auch nur mein
Erfahrungshorizont. Denke ich aber auch affirmierend, weil du hast sonst sehr viel in solchen Geschichten irgendwie das Allerschlimmste, wo sie ja hingegangen sind und mit Chakotay, so die amerikanische Ureinwohnerkultur von einem Fake-Berater nachvollziehen haben lassen. Und das natürlich, wenn es um mythologische Bezüge von Kulturen dieser Erde betrifft, dass es nicht immer nur griechisch, römisch, vielleicht mal ägyptisch ist, sondern tatsächlich eben auch verschiedene Mythologien oder magische, esoterische Wissen oder Gebiete, die eben von anderen Teilen der Erde kommen. Wenn natürlich dann halt dieses auch leicht an Voodoo erinnernde oder Hoodoo erinnernde Ritual von einer schwarzen Frau ausgeführt wird, ist das natürlich dann auch richtig, weil es wäre falscher gewesen, eine weiße Frau das machen zu lassen. Ich habe deswegen dran gedacht, weil irgendwo in einem Interview, das im Ready Room hat ja Jonathan Frakes zur letzten Folge gesagt, warum sie das Pat Benatar-Lied gewählt haben, das die Jurati Borg Queen singt, ist, weil sie erst dachten, wir können ja Feeling Good von Nina Simone nehmen. Und dann haben sie das aber schnell verworfen, weil dieses Lied ja, erstens natürlich Nina Simone, schwarze Sängerin, und dieses Lied hat auch sehr viel mit schwarzer Geschichte und der schwarzen Kultur sehr eingebettet ist und es daher sehr unpassend wäre, wenn eben diese blonde Jurati das singt. Und haben eben deswegen dieses Pat Benatar-Lied genommen, das vom Text her auch wunderbar da reinpasst.
Und es war ja auch Alison Pill, die das geflaggt hat, so, hey, Leute,
ja,
not my
ja
song.
Genau. Dass eben dieses Bewusstsein für kreative Entscheidungen, dass eben auch weiße Leute sagen können, nee, ich werde das nicht vereinnahmen, bitte lass uns was anderes machen. Das ist auch so auf Metaebene wunderbar gezeigt, ja, so funktioniert es. Das ist Best Practice, was Alison Pill da gemacht hat. Und was dabei rausgekommen ist mit der Auswahl von dem Stück, das war ja auch im Ready Room genannt, dass das Musikvideo, halt der Stunt-Mann von Picard aus Next Generation damals, ist ja ein 80er-Jahre-Lied, dort mitgemacht hat in dem Musikvideo. Und das Witzige ist, dieses Musikvideo handelt davon, von wohl englischen oder amerikanischen Fliegern, die nach Deutschland fliegen im Zweiten Weltkrieg und Nazis überlisten und Nazis angreifen. Und auf der Metaebene hast du das natürlich dann auch so, ja, es geht ja darum, diese Nazi-Welt, die später kommt, dieses totalitäre Confederation zu verhindern. Wunderbar.
Und gleichzeitig hast du halt eine Figur, die dann von der von der Personifikation eines totalitären Systems übernommen wird.
Ja.
Was halt nochmal eine Ebene obendrauf packt.
Um den Bogen gerade mal zurückzuspannen, du hast zwar recht, was die Zuordnung Gainens jetzt zum Beispiel zu Voodoo oder Hoodoo angeht, aber man kann natürlich auch andersrum sagen, ja, musste das jetzt sein. Also die eine schwarze Frau, die wir jetzt hier haben, ja, die muss natürlich Voodoo-mäßig das dann so machen. Gut, aber also das ist halt, also Gainen, es ist schwierig.
Ich weiß, was du meinst und ich denke, wir können das nicht beantworten, wir beide. Ich kann halt nur sagen, Gainen hat schon so einen bestimmten Bezug zu Dingen, die magisch wirken und ich fand es halt auch schön, dass sie eben auch aus der arabischen Welt eben diese Motiv mit dem Flaschengeist aufgenommen hat und eben nicht weiße Mythologien sozusagen ihr gegeben haben, nicht weiße mythologische Bezüge gegeben haben.
Ja.
Ich denke, wir als weiße Leute können das nicht sagen. Es müssten dann wirklich People of Color, schwarze Leute dann entscheiden, ob das wirklich so ein, wie heißt das, Tokenism, was oder halt
ja,
so ein
klischeehaftes
ist oder ob das tatsächlich halt eher auch auf der eher positiveren Seite zu lesen ist.
Was hier aber da auch noch dafür spricht oder was da auch so ein bisschen reingeht, deswegen habe ich da auch dran gedacht, sie macht ja diese Krallen mit der Hand.
Ja.
Und das macht sie ja auch in Q-Hu. Das ist ja eine Geste, die wir von ihr kennen. Und das ist so ein bisschen, das erinnert mich immer dran, es gibt doch, ich glaube, es ist auch arabischer Raum, dieses Evil Eye, also wo man sozusagen böse Auge sozusagen, also die bösen Geister abwehren möchte. Und das ist ja auch das erste Mal, als sie auf Q trifft, also oder beziehungsweise nicht das erste Mal, sondern als sie auf Q trifft in Q-Hu in der TNG-Episode, da macht sie ja auch diese Handgeste, wo man genau merkt, das ist sozusagen wie so eine Katze, so bleib mir vom Leib, ja. Und das macht sie hier auch wieder. Und lustigerweise hatte Joan Delancey in dem Space, ich hatte ja erzählt, da gab es dieses Space-Gespräch und da kam das zur Sprache und da hat Joan Delancey wohl gesagt, dass er mit der Schauspielerin, also die jetzt die neue Gainen sozusagen spielt, dass sie sich darüber unterhalten haben, über die Figur Gainens und sozusagen dann auf diese Handgeste zu sprechen gekommen sind und mehr oder minder in diesem Gespräch dann beschlossen haben, dass sie das wieder macht. Ja. Und also aus diesem Gespräch heraus ist das sozusagen entstanden, spontan, dann am Set. Und das fand ich noch einen schönen extra Wissensbit, den wir da bekommen haben. Was hier aber auch noch zitiert wird, neben Flaschengeist und Voodoo und was nicht alles, finde ich, ist ja ganz klassisch Horrorgenre. Also ich meine, dieser Schrei, ja, und dann dieses am Ende noch und so. Und dann natürlich so ein bisschen Comic Relief-mäßig aufgelöst mit diesem Huster, ja. Aber es war so wie in jeder guten Horrorszene, oder? Wo du nicht so richtig weißt, fährt gleich ein Geist in sie rein oder wie auch immer, ja. Also es wurden verschiedene Dinge hier einfach in dieser einen Szene zitiert, angesprochen, Referenzen zu verschiedenen Dingen gebracht, was ich ganz schön fand eigentlich insgesamt. Aber ich fand auch interessant, dann mich natürlich zu fragen, wenn all das zitiert wird, in welche Rolle manövriert das dann Q rein? Also wenn wir jetzt sagen, okay, klassisch Horrorfilm, ist dann Q sozusagen das Böse, das dann erwartet wird, ja? Also weil in einem klassischen Horrorfilm würde man ja erwarten, dass jetzt das Böse auftaucht, ja? Und wir warten ja darauf, dass Q auftaucht. Also es ist dann ganz interessant, wenn so Sachen zitiert werden, sich zu fragen, ja, und was bedeutet das als Konsequenz dann für Q? Und dann natürlich auch die Frage, warum ist Q nicht gekommen?
Weil er ja seine Kräfte gerade nicht
eben
hat, deswegen kann er ja nicht antworten.
Das vermute ich auch,
weil
dass es damit zusammenhängt.
Weil es das Q-Kontinuum nicht mehr gibt.
Meinst du, es gibt das ganze Kontinuum nicht mehr? Das glaube ich nicht.
Doch.
Du meinst, es müsste auf jeden Fall einer reagiert haben?
Genau, also ich meine, wenn halt unser Q nicht reagiert.
Aber vielleicht haben die alle ihre Kraft verloren. Vielleicht ist es ja wie so eine Seuche, apropos Pandemie, die durch das Q-Kontinuum umgeht, dass die alle ihre Kräfte verlieren.
Q-Corona!
Quasi Q-Rona?
QC!
Genau, Q-Rona.
Oh Gott.
Mit oh Gott. Microsoft-Chips.
Ach, wir sind heute wieder gut drauf.
Ja, also es kommt halt kein Q herbei und das passt ja auch mit, dass Q seine Kräfte verloren hat und das hatten wir gesehen in der Folge, die wir mit Angela besprochen hatten, wo er das erste Mal schnippt und nichts passiert und es würde durchaus passen, dass halt so, es gibt das Q-Continuum nicht. Hier ist irgendwas ganz gewaltig schief gelaufen. Und das würde auch erklären, warum Q so unfassbar böse ist auf Picard.
Ach, du meinst, dass Picard daran schuld ist, dass das Q-Continuum nicht existiert? Ich hätte
interpretiert. Q, dadurch, dass er mit Picard rumspielt, die Qs halt mehr oder minder selber ausgelöscht hat.
Dann wäre er halt so, böse, habe ich nämlich auch gedacht.
Und das halt auf Jean-Luc projiziert.
Genau, ja, dass er eigentlich selbst diese, auf sich böse ist, genau.
Dieses narzisstische, oder halt, der narzisstisch ist ein blödes Wort da, weil das für manche Sachen etwas zu pathologisierend ist, aber dieses halt, dieses Schuld von sich weisen, weil ich wegen dir so gemacht habe, bin ich jetzt noch mal böse auf dich. Du hast mich dazu gezwungen, dich zu hauen. Und jetzt bin ich böse auf dich wegen den Konsequenzen.
Das stellt aber natürlich auch noch mal etwas in ein anderes Licht, was wir in dieser Episode auch hatten. Nämlich, Picard hat ja mitbekommen sozusagen als einen Satz von seinem Vater, there's no better teacher than one's enemies. Also es gibt keinen besseren Lehrer als der Feind, als der eigene Feind. Also und daran macht er ja im Gespräch dann mit Laris auch aus, dass er sagt, ah, Moment mal. Anhand von Qs Besessenheit an mir lassen sich vielleicht die Motive herausfinden, warum er das macht. Denn offensichtlich gibt es persönliche Motive von Q. Also es ist nicht, was er bisher wohl gedacht hat, dieses klassische Q stellt mal wieder die Menschheit TM, ja, auf den Prüfstand. Nein, nein, er stellt nicht die Menschheit auf den Prüfstand, er stellt ganz konkret Picard auf den Prüfstand. Und offensichtlich gibt es da persönliche Motive. Und die will er herausfinden. Und er sagt, also irgendwas stimmt da nicht, dem müssen wir auf den Grund gehen. Weil sie gehen ja davon aus, was ich übrigens auch interessant fand, sie gehen ja davon aus, dass Q wollte, dass Picard sich diesen Erinnerungen mit seiner Mutter oder seinen Kindheitserinnerungen, dass er sich stellt, dass er da diese ganze Geschichte durchläuft. Ich weiß gar nicht, also ich habe das ehrlich gesagt nicht so verstanden, dass das von Q absichtlich herbeigeführt wurde. Ich glaube, das war nur so eine Nebengeschichte, die aufgetaucht ist, die er nicht unter Kontrolle hat.
Ja. Quasi ein Kollateralschaden.
Ja, genau. Also ich glaube nicht, dass Q genau das wollte für Picard, sondern das ist halt zufällig passiert, weil halt der Plan nicht so aufgegangen ist, wie Q das ursprünglich gedacht hatte. Und aber die Interpretation von Picard ist ja, dass Q das wollte. Und ich meine, wir wissen ja, Elsa hat es auch schon gesagt, Picard hat ja, also Kind Picard hat ja diesen Schlüssel in der Hand, und die Tür aber sozusagen zu seiner Mutter, die ist ja nicht geöffnet. Beziehungsweise wir wissen nicht, ob seine Mutter wirklich hinter dieser Tür ist, aber Picard muss auf jeden Fall durch diese Tür noch durchschreiten, muss also noch eine Endkonfrontation vielleicht auch mit sich selber oder mit Q dann führen. Und diese Endkonfrontation werden wir, denke ich, im Finale dann sehen. Daraufhin wird das jetzt hinarbeiten. Und
vorher haben wir erstmal random FBI Agent in einer Bar.
Ja, und es wird dann vielleicht Q am Ende sein, ja. Und ja. Genau.
Ich weiß nicht, also ich denke, also dass er Wells heißt, von dem Mann gespielt, wer der den
So random ist der FBI-Agent nicht. Der ist erschreckend spezifisch und das ist kein Zufall.
Aber eben. Es ist aber nicht, aber das ist nämlich genau auch das, also um das zu erklären, der Schauspieler, der Agent Wells spielt, ist der gleiche Schauspieler, der in der Voyager-Episode 524 Relativity den einen aus der Zukunft stammenden Zeitagenten gespielt hat namens Duquesne. Und alle haben das gesehen und dachten, oh mein Gott, ist das ein Time Agent? Ist das vielleicht Duquesne? Aber ich glaube das nicht. Ich glaube, es ist ein Easter Egg für uns Zuschauer.
Das kann es nicht beides sein.
Ja, also ich habe halt gedacht, es ist ein Easter Egg für uns, dass gesagt wurde, Leute, wir geben euch den gleichen Schauspieler, das ist sozusagen ein kleines Easter Egg für euch. Aber ich glaube, ich meine, ich fände es persönlich geil, wenn es ein Time Agent wäre. Das fände ich großartig, weil ich meine, ich ganz ehrlich, schon. Bei dem ganzen Chaos brauchen wir dringend die Temporal Agency, die da mal versucht, ein bisschen das Chaos einzudämmen. Aber ich glaube nicht, dass wir mit Agent Wells den gleichen haben wie Duquesne sozusagen. Ich glaube nicht, dass es die gleiche Rolle
ist. Ich gebe dir mal den Grund, wofür. Ich gebe dir vielleicht nicht dieselbe Rolle, aber ich gebe dir mal einen Grund, warum. Ich gehe davon aus, dass die ganze Sache mit dem Namen von Wells und so weiter in Chekhovs Gun ist, weil wir hatten schon am Anfang der Staffel, ich glaube, es war 3 oder 4, hatten wir die klassische Situation, so wie also Anton Chekhov, der Autor aus dem späten 19., frühen, ich glaube, der ist frühe 20. Jahrhundert gestorben, genau. Er hatte ja also an Autoren gesagt, wenn ihr zum Beispiel einen ersten Akt eines Theaterstücks schreibt, in dem über einer Feuerstelle ein Gewehr hängt, dann muss im zweiten Akt oder irgendwann später im Stück dieses Gewehr auch abgefeuert werden. Dass also alles, was irgendwie beschrieben ist, reinkommt, auch einen Zweck erfüllt. Und das hatten wir ja dann auch, dass tatsächlich Jurati dann hingegangen ist, sich die Knarre von über der Feuerstelle genommen hat und dann die Borg-Queen da erschossen hat in der Situation mit dem Polizisten. Das war das wortwörtliche Chekhovs Gun. Und ich wette, dass also es müsste so sein, sonst wäre es echt schlechtes Schreiben, dass natürlich der Name Wells und der Einsatz dieses Gesichts, dieses Schauspielers, natürlich mindestens bedeutet, dass es vielleicht nicht Duquesne ist, aber natürlich eben, wie du ja auch sagst, mindestens jemand von dieser Time Agency ist. Und was natürlich dann auch eine schöne Situation ist, um mehr über die rauszufinden, über diese Time Agency. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass es darum geht. Andererseits könnte es sein, dass damit dieses von Adam Soong, dieses, was wir ja auch schon, wo auch ein Chekhov-Scan eigentlich noch verborgen ist, ist dieses Human Galaxy is a Safe Galaxy. Und dass er die quasi so ein bisschen X-Files-mäßig festnimmt und sagt, oh, das sehen wir jetzt, Spoiler-Alert, es geht jetzt um den Preview. Wir eben sehen so, ja, seid ihr Außerirdische.
Und ja, ja, ja.
Das ist so eine Art Man in Black-mäßiges, so eine Art Alien Ice sein könnte, weil wir haben ja Ice schon gesehen, diese Immigrations und Customs, wofür steht das eh wieder? Enforcement, genau, glaube ich. Haben wir ja mit Rios schon gesehen. Und es könnte auch das sein, oder es ist auch beides vermischt, weil vielleicht ist ja tatsächlich dann auch, weil die Borg-Queen tatsächlich tot ist und die Jurati einen anderen Weg gehen muss, vielleicht, dann tatsächlich für die Rückreise jemand von dieser Time Agency tatsächlich notwendig ist, um sie quasi zeitlich zu evakuieren.
Ja, oder aber ganz simpel, tatsächlich einfach nur jemand, der versucht irgendwie noch ein bisschen was glatt zu bügeln, wobei, ich fand ganz schön, wir hatten ja, also nicht nur, dafür brauchen wir eigentlich gar nicht die Vorschau, wir hatten ja auch hier schon so ein bisschen so in diesem Gespräch, dass ja dieser Agent, von dem wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass er ein Agent ist, mit Picard und Geim ja führt, als er ihnen dieses Video zeigt, vom Beamen auch, dann sagt er ja, und ach, hier, bist du ein Sci-Fi-Guy? Und dann Picard so, nee, Sci-Fi ist nicht so mein Ding, weil es dann so, haha. Also, dass da so auch Metaebene natürlich auch ein bisschen gespielt wird und dass er meint, dann meint ja auch der Agent Wells so, ja, ich bin auch nicht so, also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so hier der Sci-Fi-Guy, ich meine, ich rede hier nicht so von Aliens, die irgendwie Kühe hochbeamen und irgendwie Menschen entführen, so meine ich das nicht, sondern, also es werden ja so ein paar klassische Dinge auch hier wieder anzitiert, ja, also ob das die 50er-Jahre-Filme sind oder hier X-Files oder Men in Black oder was. Also da ist ja ein Schwall von popkulturellen Dingen, die hier anzitiert werden. Und Roswell und ach und was nicht alles. Also da haben wir ja ganz viel. Also das fand ich noch sehr, sehr schön. Und übrigens, apropos Agent Wells, also es ist nicht nur Wells dem Autor der Zeitmaschine sozusagen.
Sondern die Klasse des Schiffs in Voyager.
Sondern die Klasse der Relativity, die eben der Wells-Klasse angehörte. Hier wieder eben der Rückbezug zur Folge 524, die ja L und ich uns gerade auch deswegen angeguckt haben, weil ja der Duquesne drinne vorkam. Und ich habe mir tatsächlich auch Tribble und Tribulations nochmal angeschaut, weil es eben da um das Department of Temporal Investigations ging, von dem wir jetzt gesprochen haben. Und im Zuge dessen kam ja auch übrigens das Stichwort Temporal First Directive. Prime Directive, genau, also erste die erste Zeitdirektive sozusagen, auch hier natürlich wieder, Rios hat, glaube ich, gegen alle Regeln der temporalen Zeitdirektive verstoßen, indem er indem er Dr. Ramirez mit hochgenommen hat und ihren Sohn, aber okay.
Er hat halt einfach sich an den, wie werde ich ein guter Captain-Ratgeber, geschrieben von Admiral Captain Janeway.
Von Kirk. Also ich meine, ich finde ja, Rios hat ja hier 1:1, also Kirkiger hätte er nicht handeln können, muss man ja wirklich so sagen.
Aber Janeway auch nicht.
Ja, natürlich. Aber schön fand ich ja auch, weil Rios hat ja auch gesagt, ich muss versuchen, jetzt herauszufinden, wie ich dir erklären kann, wer ich bin, ohne dass ich die Zeit sprenge. Sagt er ja wortwörtlich. Und ich dachte, so hat er das eben wirklich gesagt. Ich so, oh, ja. Aber um zurückzukommen eben auf Duquesne und es ist so ein bisschen, also diese Folge endet wirklich so ein bisschen auf einem du, du, du. Ja, also es hätte nur noch gefehlt, wir hätten im Hintergrund so diese, oh. Also musiktechnisch haben die da übrigens auch tief in die Kiste gegriffen. Wir hatten ja dann auch so ein bisschen so eine Spannungsmusik am Ende jetzt hier von dieser Folge. Wir werden sehen, wie das weitergeht. Also ich find's ehrlich gesagt ein bisschen erstaunlich, dass die random irgendwie CCTV abfragen und denen zufällig aufgefallen ist, dass sich da einer zufällig in so eine Hinterstraße gebeamt hat. Also ich meine, Duquesne sagt ja, er hätte jemanden in der Stadtverwaltung sitzen, der eben diese Videos zuspielt, aber ich finde das alles irgendwie gerade sehr seltsam.
Nö, das finde ich überhaupt nicht seltsam. Also,
ja, aber random,
also nachdem, was hier in München auf der Altstadtwache passiert ist,
ja, aber, dass du das gleich so entdeckst,
mich gar nichts mehr.
Wer hat denn die Zeit, die Energie und den Aufwand, sich alle Videos anzugucken? Also, ja, naja.
Außer du suchst nach etwas.
Ja, vielleicht. Aber ich fand auch sehr, sehr schön, wie Kirk, wie Picard und Guinan dann noch versucht haben, das so wegzulachen. So, ha, 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 ja, ach, meine Kamera glitscht dauernd und so. Ja, war dann wohl doch nicht. Ja, also ein sehr schönes Ende. Und mal gucken, wie das weitergeht. Ich glaube, wir haben alles mehr oder minder besprochen, was so in der Folge zu besprechen war. Es war dann doch vielleicht ein bisschen mehr drin, als wir am Anfang gedacht haben.
Ja,
habt ihr noch was auf dem Herz?
Wir haben ein paar Detours genommen.
Ja, also, und auch ein paar Theorien natürlich besprochen. Klar.
Also was ich noch interessant finde, ich habe gerade den Memory Alpha Artikel offen zu der Folge. Madeline Wise, die Schauspielerin, die ja auch Yvette Picard spielt, ist explizit gecredited als Queen für diese Episode.
Ja, weil sie ja eine Queen war in der Episode. Sie hat doch das Kostüm getragen und die Krone. Also ich glaube nicht. Ich glaube, deine Theorie stimmt nicht. Ich glaube da nicht dran.
Mutter, die Borg-Queen. Ja. Das geht nicht.
Das ist Marcells Theorie.
Es gibt ein paar Leute, die das, und ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen sollten, dass Picards Mutter jetzt die Borg-Queen ist, weil sie ist ja verstorben. Sie ist ja nicht mehr da.
Ja, vielleicht ist das Verstorben auch nur die Cover-Story. Wäre nicht das erste Mal, dass Leute sterben und dann aber in Wirklichkeit noch.
Aber ich muss halt auch sagen, das wäre schon zu nah in so einer negativ invertierten Version, weil Captain Siskos Mutter eine Prophetin ist aus dem Wurmloch und dann das Picards Mutter die Borg-Queen ist. Also hätte sogar ich schon zu viel.
Nicht in der Prime-Timeline, aber in dieser alternativen Timeline.
Das glaube ich nicht.
Nee, ich glaube, das wird Jurati sein. Ich hoffe es eher.
Es passt halt nicht dazu, dass wenn es Jurati ist, warum geht sie dann so zu Picard hin und sagt hin, hier, look up, genauso wie seine Mutter das gemacht hat. Ja. Das ist extrem strange.
Ich glaube ja, dass da noch, dass das irgendwie zusammenhängt. Also ich persönlich glaube, es hängt damit zusammen, die Borg Queen hat ja Locutus quasi, also in sich drinne, was ja eigentlich Picard ist. Und das ist die gleiche Borg Queen, die jetzt in Jurati steckt. Also eigentlich steckt Picard so mit in Jurati. Also ich glaube, das kommt da.
Ah, und das quasi die
also dass sie da auf Erinnerungen zugreift, die eigentlich Picards Erinnerungen sind.
Und
dass dann halt dieses diese Character Vibes, die halt Agnes Jurati halt dazu bringt, dieses Shit I stole from the Borg Queen. Dass dann halt diese Devious Art dann halt reinbringt.
Ja, und ich denke, dass das zum Beispiel dieses Look-Up dann eben so, also am Ende der ersten Folge halt von der Borg Queen so ein Trigger für Picard war.
Ja,
weil das halt was damit zu tun hat, was dann später sozusagen im nächsten Durchgang passiert. Also das durch diese kaputte Timeline, dass wir so ein Time Loop haben. Und ich denke, dass das eher so ein Triggerwort ist, um ihn da in diese Richtung zu schubsen. Mehr als Hinweis, hey, es hat mit deiner Mutter zu tun.
Ja, oder eben mit der Bewältigung deiner eigenen deiner eigenen Konflikte in dir selber sozusagen, genau. Ja.
Ja.
Sind wir mal gespannt, was dann nächste Woche kommt. Die Folge heißt ja Mercy.
Ja, und da frage ich mich übrigens, wie sie das jetzt übersetzen, weil wir hatten ja schon eine Folge, die hieß Gnade.
Ja, stimmt.
Gnade Teil 2.
Ja, also ich habe mich ernsthaft gefragt, nicht so verdammt, da hat einer nicht mitgedacht.
ja, oder die Folge heißt dann 2 von 1 oder ein Teil des Ganzen oder was auch immer.
Sie werden irgendwas anderes nehmen, ja.
Ja, ja. Naja, aber also da bin ich dann gespannt, wie das halt übersetzt wird.
Dass halt Vergebung passt zwar von der Übersetzung her nicht, aber mein Gott. Irgendwas werden sie schon finden.
Und ich meine, wir haben ja jetzt noch ein paar Sachen offen. Wir wissen immer noch nicht, was mit Sung ist. Wir wissen auch nicht, wo Q ist. Renee muss ja theoretisch auch noch auf die Mission gehen. Und spielt die Entdeckung von diesem Mikroorganismus überhaupt eine Rolle? Oder ist es nur so als so mal reingeschmissen so in die...
Und wir haben immer noch die schwarze Hand aus dem Trailer, die wir noch sehen.
Ja, und was ist mit... also ich glaube ja nicht, dass das wirklich noch eine Rolle spielen wird. Aber was ist hier mit der bajoranischen Steintafel und kommen die Sanctuary Districts irgendwie noch mal ins Spiel? Und also es gibt noch so viel, was irgendwie noch so offen ist, ja. Also wir haben dafür, dass wir jetzt eigentlich nur noch wie viele Episoden haben? Zwei, oder? Ja. Drei. Zwei?
Drei.
Ja. Drei Episoden?
War die siebte Folge.
Da muss noch ganz, ganz viel passieren in diesen drei Episoden. Also ich hoffe nur, sie knallen es nicht wieder zu voll. Aber mal gucken.
Ja, also sie müssen an Pace zulegen, weil wir haben es bei Discovery gesehen, dass es halt nicht gerade von Vorteil ist, wenn sie dann auf einmal, wir müssen fertig werden, was halt bei Serien wie halt 24 immer dafür zugeführt hat, okay, sind nur so viele Handlungsstränge offen, das wird ein Feuerwerk im Finale, war es halt bislang immer bei Star Trek, also zumindest jetzt halt Staffelfinale 3 war so ein bisschen underwhelming von Disco, Staffelfinale 1 von Picard, unser berühmt-berüchtigter Vineyard Hangover.
Ja, genau.
Da müssen wir halt mal gucken, was da halt noch so kommt. Und ich bin dann auch mal gespannt, was halt aus Staffel 3 von Picard wird. Also nachdem da ja so viele Gäste und das ja nicht nur für einmalige Cameos, zumindest so man den Ankündigungen glauben darf, sein will, frage ich mich halt auch so, okay, ja, und was ist mit unserer ganzen hübschen La Sirena-Crew?
Ja, aber da muss man eine Sache sagen, also das hatte Tao Tao gestern in einem Gespräch gesagt und es stimmt ja auch, die Serie heißt Picard und es dreht sich um Picard. Und um Picard scharen sich lose sozusagen immer wieder Leute. Aber es ist ja nicht so, als ob wir hier eine Serie hätten, wo wir eine Crew verfolgen. Ja, sondern es sind Leute, die sich um Picard scharen und dann vielleicht auch wieder ihre eigenen Wege gehen. Und es ist nicht so, dass wir also deswegen zwingend in einer dritten Staffel die Crew haben müssten. Ja, also es wäre auch möglich, dass die sozusagen wieder ihre eigene Wege gehen, wobei ich dazu sagen muss, Jerry Ryan hat ja gesagt, als dieser Trailer kam, hat sie auf Twitter getweetet, also willkommen an Bord sozusagen, ja, also da hat sie sich sozusagen als Gastgeberin kurz mal ein bisschen hingestellt, so nach dem Motto, wir lassen euch auch aufs Schiff, ja, was ich irgendwie ganz nett fand. Und die Frage ist natürlich, ich habe mir halt nur gedacht, ehrlich gesagt, wenn Rios tatsächlich in der Vergangenheit bleibt, beziehungsweise egal, ob er in der Vergangenheit bleibt oder ob er Dr. Remus mitnimmt, die Geschichte ist erledigt. Das heißt, er wird wahrscheinlich dann bei in der Season 3 nicht irgendwie dabei sein. Und beim
oder Rest, nicht weiß so es tragend, nicht. Oder,
ja, genau. Aber er hat dann sozusagen eine andere Story, die verfolgt werden kann, genau. Also Eben. Ich weiß es nicht. Also ich fände es halt schade, dass wir jetzt endlich etablierte Figuren, die ja jetzt wirklich 2 Staffeln gehabt haben, um sich zu etablieren, die dann nicht zu nutzen. Das kann ich mir ja nicht vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, die werden einfach parallel zueinander laufen in Staffel 3.
Ja, muss man, also ich fände es halt schade, wenn wir sie halt so komplett aus den Augen, aus dem Sinn, weil dafür ist dann noch zu viel unerzählt. Und auch wenn wir jetzt, also ich hoffe mal nicht, dass sie halt Jurati halt umbringen, sondern da würde mich halt auch dieser ganze Recovery-Prozess hinten dran unheimlich interessieren, so wieder das ganz Mensch werden nach dieser Euphorie kollektiv. Und da gibt's unheimlich viel, was man halt erzählen könnte. Und ich meine, da wäre gefühlt so, ach, du kriegst eine Star Trek Serie, du kriegst eine Star Trek Serie, du kriegst eine Star Trek Serie. So. Mhm. Warum nicht zumindest irgendwie eine Miniserie mit ein paar Folgen oder Extended Short Tracks oder
ja,
was auch immer?
Ja, das glaube ich nicht. Aber was wir ja hier schon sehen in dieser zweiten Staffel ist, wir haben ja Laris und wir haben ja Corey, also die Schauspieler, beziehungsweise die jeweiligen Schauspieler. Und die sind meines Erachtens ja auch nur jetzt dabei, weil sie wahrscheinlich einen Vertrag unterschrieben haben, dass sie sozusagen noch in der nächsten Staffel dabei sind und oder noch, also das ist, also weißt du, was ich meine? Deswegen, ich vermute, deswegen sind die gleichen Schauspieler genommen worden, obwohl es ja nicht die gleichen Rollen sind. Und außer bei Laris vielleicht. Aber dass es vielleicht dann so ähnlich in der dritten Staffel sein wird, dass sozusagen jetzt die jetzt noch da sind, also Rios und Seven und Ruffy und so weiter, vielleicht auch Elnor sogar, dass die sozusagen vertraglich noch eine Staffel haben. Also, dass die dann nicht ganz rausgeschrieben werden können. Also, dass man sich derer irgendwie anders bedient. Ich kann mir nicht vorstellen, also, dass die nur staffelweise Verträge haben, oder?
In der Regel sind es immer so Sachen mit Optionen für viele Jahre ist das normalerweise immer.
Ja, also so nach dem Motto, wenn wir noch weitermachen, dann müsst ihr sozusagen da sein.
Genau.
Ja, okay.
Also das war ja auch damals die Sache, warum dann halt manche Schauspieler halt nach Staffel X dann halt weg sind, weil sie halt nicht mehr wollten. Weil oftmals ist halt für 5, 6 Staffeln diese Optionsverträge waren. Und da man sie halt nicht mehr wollte, dann hat man halt die Leute aufmüpfig wurden, dann hat man sie halt rausgeschrieben. Und ja, gucken wir mal. Nächste Woche sind wir schlauer und dann gucken wir mal, was uns in der Folge Mercy in der kommenden Woche dann so erwartet.
Wunderbar.
Ja.
Dann bis denn.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.